Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 451. Heute mit der Preview auf AEW Revolution 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, ich habe mich hier ganz dreist reingezeckt.
So kennt man ihn. Und der David Kloß vom MannTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
Hype Train.
Wup, wup. Ja, die Stimmung ist da. AEW Revolution steht vor der Tür. Diesmal wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das muss man jetzt ja nochmal wiederholen, weil derzeit springen die großen Events ja fröhlich von Samstag auf Sonntag und wieder zurück. Deswegen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Deswegen natürlich auch die Review, also den Rückblick. Den versuchen wir drei Hübschen dann auch direkt am Montagabend aufzunehmen. Und es war ja eine bewegte Woche. Also ich verweise hier an der Stelle nochmal auf unser Breaking News Video zum Kauf von Ring of Honor von Tony Khan. Da besprechen wir die aktuellen Entwicklungen, genauso wie auch in Headlock, das Magazin, was für Unterstützer bei Patreon und bei Steady passiert ist. Also jede Menge los aktuell im AEW-Kosmos. Und Kai, also ich erwarte hier, wenn ich mir so die Card anschaue, mit insgesamt 9 Matches allein für die Main-Card, ich erwarte mir hier wieder einen Trümmer von 3, 3,5 Stunden bis 4 Stunden sogar.
Ja, also ich gehe auch eher so in Richtung 4 Stunden. Gerade was immer dieser Unterschied ist, dass es hier noch ein wirkliches Pay-Per-View ist, musst du auch den Leuten ihr Money's Worth geben. Dass sie nicht hier kommen, Saudi-Arabien, Chamber ist doch egal, 15 Minuten Abfahrt, sondern AEW macht ja auch gern mal längere Matches. Also ich gehe hier auch ganz stark so irgendwie von 3,5, 4 Stunden aus.
Ja. David, du hast hier freigenommen für Montag, oder?
Ich habe mir freigenommen. Ich muss auch echt sagen, ich finde das eigentlich super, wenn die Pay-Per-Views am Samstag stattfinden.
Ja, ja. Absolut.
Ich finde das unfassbar angenehm, sonntags morgens beim Frühstücken guckst du ein Pay-Per-View.
Ja.
Nehme ich mit. Und jetzt halt Montag, mal gucken. Ich rechne im Übrigen mit 4 Stunden und 12 Minuten Sendezeit.
Okay. Erster Pick auf jeden Fall hier.
Mark my words.
Es wird auf jeden Fall eine längere Geschichte werden hier. Davon können wir schon mal ausgehen. So, steigen wir ein in die Card. Wir haben 2 Matches, die schon für den Buy-In angekündigt sind. Das sind Hook gegen QT Marshall und Chris Statlander gegen Legit Layla Hirsch. Ich würde sagen, wir lassen den Damen hier an der Stelle den Vortritt und steigen gleich ein mit Chris Statlander gegen Legit Layla Hirsch. Eigentlich ja mal Freundinnen, lieber David. Aber jetzt inzwischen nicht mehr. Ist das was, was für dich vielleicht auf die Maincard gehört hätte? Oder ist es da, wo es jetzt gelandet ist, in einer Buy-In-Show, ist es da gut aufgehoben?
Das ist eigentlich da gut aufgehoben. Weil man ist ja gerade dabei, den Heel-Turn von Layla Hirsch durchzuziehen, sie ein bisschen aufzubauen. Es gibt sowas wie eine Story, muss man halt einfach mal lobend erwähnen. Keine gute Story, aber zumindest eine Story, die halt über mehrere Wochen immer wieder weitererzählt wurde. Chris Statlander, Layla Hirsch, Red Velvet, einst Freundinnen, aber dann halt doch die eigenen Punkte, die einem wichtiger sind. Wobei ich persönlich, und das ist halt das Skurrile dabei, ich kann Layla Hirsch komplett verstehen und sie halt Chris Statlander halt eher als die Egoistische, die zuerst gebrochen hat mit den anderen beiden. Ja, ich erwarte kein riesiges, spektakuläres Match, aber ich rechne damit, dass das Match von den beiden länger wird als das von den Herren. Und dass es auch gar nicht so schlecht wird.
Ja gut, also Hook gegen QT Marshall, da warte ich mir auch ein flottes Ding, muss ich sagen. Also das wird, glaube ich, eine kürzere Geschichte, 5 Minuten oder so. Und dann wird es gegessen sein. Nein, aber ich bin hier durchaus willens, den beiden Damen hier auch eine gute Chance zu geben. Also Legit Layla Hirsch ist ja einer meiner Lieblinge hier in der Damendivision, genauso wie es Chris Statlander ist. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man die beiden jetzt entsprechend gegeneinander gesetzt hat und dass man auch bei Layla Hirsch mehr Persönlichkeit und ein bisschen Charakter mit reinbringt, weil nur diese Ringerin, die Kämpferin, das hat nicht gereicht. Jetzt zeigt man da eine andere Seite. Das finde ich ganz in Ordnung. Kai, wer macht denn das Ding hier?
Oh, schwierig. Also, ich mag ja eine Layla Hirsch, ne, weil die auch ein bisschen, weil die wortwörtlich legit ist. Die bringt so eine gewisse Aggressivität mit, haben wir auch damals bei der WXW gesehen. Ich sage Legit Layla Hirsch macht das.
Okay. David?
Vom Standing müsste man eigentlich sagen Statlander, aber ich finde, bei ihr fehlt so viel oder ist irgendwie die Luft ein bisschen raus. Und Layla Hirsch, ja, als Bösewicht funktioniert sie bei mir. Und warum nicht? Also sage ich auch, Hirsch gewinnt.
Bin ich auch da. Also ich fände es auch mal ganz schön, wenn hier dann auch Heel-Sieg. Warum denn nicht? Die Leute kriegen ihren Moment zum Jubeln noch beim nächsten Match. Hook gegen QT Marshall. Und wir haben schon angesprochen, das ist ja ein weiteres Match auf dem Weg auf dem Zerstörungspfad des Hook, was ja hier angedeutet wird. David, deine Erwartungen für das Ding hier?
Also erstmal, ich hasse Hook, ne? Also einfach aus dem Grund, dass halt bei mir fallen die Haare aus, werden immer weniger und bei dem werden die gefühlt immer mehr. Nehmen mal ganz ehrlich, das wird halt.
Der ist ungefähr halb so alt wie du.
Ja, aber trotzdem, ey, das ist irgendwie traurig zu sehen. Frag mal Cutie Marshall, der denkt auch wahrscheinlich so, ach, ich hätte gern die Haare.
Kannst du von mir abhaben, David?
Nee, das sieht nicht so gut aus. Es wird, glaube ich, ein kurzes Match und ja, wer soll sich den Hook in den Weg stellen? Also der wird weiter gepusht und ich finde es auch klug, wie man das halt macht, dass man halt nicht sagt, ey, komm direkt in die Main Card, sondern nö, der ist eigentlich, Anführungszeichen, ein bisschen unterm Radar, aber dieser Weg ist halt stetig, geht er immer weiter. Und so baust du halt ein bisschen, vergleichbar mit Wardlow, wo du halt anfangs so seinen Push, lass du halt ein bisschen schweben, nebenbei und so weiter, immer mal wieder reinstreuen, um dann irgendwann das Große draus zu machen. Und so macht man das bei Hook meiner Meinung nach auch. Das passt, Hook gewinnt, Hook wird halt gefeiert ohne Ende und Pay-Per-View-Leute sehen dann halt, wie eine Crowd einen Mann feiert mit einer irren Frisur.
Hier ist ja Lehrer gegen Schüler, ist ja hier das Motto. Cutie Marshall, der sich ja noch beim letzten Rampage drüber beklagt hat, dass ne, Hook hier sein ehemaliger Schüler ist und dann hat Hook auch noch ein paar von seinen Students vermöppt. Man muss dazu sagen, die Episode von Rampage konnten wir logischerweise noch nicht schauen, die jetzt quasi Go-Home-Show von Rampage zu AEW Revolution, weil Rampage in dieser Woche live kommt. Wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf. Leider ist noch keine Zeitmaschine verfügbar gewesen, deswegen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, die Storyline, die ist so einfach, wo jeder weiß,
ja, da
lass mal schnell einen Grund finden, warum wir irgendwie Hook auf die Karte
packen. Genau, absolut. Kai, möchtest du noch was hinzufügen, abseits des Tipps?
Ich kann diesen ganz, ganz, ganz krassen Hype, diesen meme-artigen Hype im Hook nicht nachvollziehen. Aber ich finde schon, dass der irgendwas hat. Also der hat so ein natürliches Charisma, wenn du den siehst. Auch so eine natürliche Coolness, wenn er rauskommt. Ich mag das Theme, obwohl es auch nicht so einzuordnen ist, weil es ja gefühlt zwei Teile hat. Also ich sehe den gerne, weil ich muss auch sagen, dass seine Kämpfe immer so ein bisschen in Anführungsstrichen echt wirken, weil ich diese verschiedenen Aktionen mag, auch gerade mit diesem Judo-Background. Also ich sehe den ziemlich gern.
Und dein Tipp?
Ja, Hook, natürlich.
Okay.
Also ob ihr Cutie Marshall mit seinem Charlie Sheen-Gedächtnishemd irgendwie eine Schnitte hat.
Ja, da sind wir uns dann auch auf jeden Fall einig. Und an der Stelle kommen wir dann zur Maincard. Und ich würde sagen, so einen richtig schönen, großen Pay-Per-View, den starten wir am besten mit einem Leiter-Match. Genauer gesagt mit dem Face of the Revolution Ladder-Match um einen Kampf in der Zukunft um die AEW TNT Championship. Da sind schon einige angekündigt. Ein Match, beziehungsweise ein Platz ist hier noch offen. Der wird nämlich dann bei der besagten Go-Home-Show von Rampage ausgefochten zwischen Christian Cage, den gibt's auch noch tatsächlich. Der trifft auf Ethan Page, also Cage gegen Page. Einer von den beiden kommt hier ins Match rein. Und die anderen Teilnehmer an dem Match sind Keith Lee, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks und Wardlow. So, eine bunte Mischung. Wir haben kleinere Leute dabei, wie einen Orange Cassidy. Wir haben die gleich mehrere große Monster dabei mit Wardlow, Powerhouse Hobbs und Keith Lee. Und dann mal sehen, ob Christian Cage oder Ethan Page da noch mit reinrutschen. Erstmal grundsätzlich, Kai, wie gefällt dir hier die Mischung, die wir jetzt hier im Match haben?
Also generell, was ich schade finde, dass du dich nach unserem Hype-Level gefragt hast, weil das ist meine Einleitung jetzt. Ich habe unfassbar viel Bock auf Revolution, ne? Ich bin ja nicht so ein Fanboy wie David, aber ich bin schon auch Fanboy geworden, muss ich ganz klar sagen. Wenn mich da irgendjemand fragt, Kai, womit lagst du am falschesten in deinem Leben, außer der Tatsache, dass du falsch gesteigert hast, AW.
Also, das ist Ambrose Asylum Match.
Auch, nee. Das hatte viele Waffen, das war gut. Und es hatte diese Top-Pflanze, Never Forget, die, glaube ich, sogar einen Namen hatte.
War was fürs Herz, ne?
Genau, das war fürs Herz. Nee, aber also, ich bin wirklich extrem Fan geworden und ich habe unfassbar viel Bock auf Revolution. Aber muss trotzdem sagen, ich bin irgendwie unzufrieden mit dem Teilnehmerfeld. Also gerade bei diesem Match Powerhouse Hobbs gegen Dante Martin hätte ich meinen Arsch drauf verwettet, dass Dante Martin das Ding macht, weil ich habe letztens noch mal das North American Ladder Match gesehen und mir fehlt hier so dieser typische Highflyer. Also bei dem NXT-Ding hast du ja so ein Ricochet drin und ich hätte gedacht, das wird hier auf jeden Fall Dante Martin machen. Aber als ich dann gesehen habe, ja, Keith Lee ist ja schon so ein Brecher eher drin, danach Powerhouse Hobbs, dann noch Wardlow. Ich hab so ein bisschen Angst, dass hier so die spektakulären Aktionen flöten gehen. die man sonst immer hat durch diese entsprechenden High-Flying-Leute. Mhm. Also jetzt, letztendlich müssen hierfür jetzt ja Ricky Starks und Orange Cassidy sorgen.
Und Christian Cage vielleicht.
Ja, aber der Mann ist halt 400. Also das fand ich so ein bisschen schade. Also ich will jetzt auch nicht zu negativ da reingehen, weil ich auch glaube, da werden richtig heftige Aktionen kommen, gerade wenn ich an Aufeinandertreffen von Lee Wardlow und Hobbs denke. Aber ich mag ja dann doch eher, jemand springt von einer Leiter durch eine andere Leiter durch und das sehe ich hier noch nicht. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Wie geht's euch da im Teilnehmerfeld?
Ich wollte gerade sagen, David, wie sieht's bei dir aus?
Ich gebe zu, dass ich da mal wieder bei meiner Frau bin. Nicht nur, weil die mich so schlagen würde, aber wir fanden es sehr überraschend, wie das Teilnehmerfeld zusammengestellt wurde. Eben genau halt, wie Kai schon richtig sagt, wir haben halt eigentlich gedacht, okay, jetzt kommen die ganzen Highflyer rein. Nee, stattdessen hast du halt nicht nur dieses Traditionelle, wo du halt weißt, ein Big Man ist dabei, sondern jetzt hast du halt direkt drei. Ich finde diesen Mix sehr interessant. Man muss aber auch dazu sagen, das weiß Kai noch nicht, die Leiter-Matches, beziehungsweise die Multi-Man-Leiter-Matches bei AEW waren nicht unbedingt richtig gut bislang.
Dann habe ich richtig Bock drauf.
Und ich glaube, den Weg, den man gerade geht, der ist nämlich genau der richtige, weil man hat eine Sache hier geschafft, und das ist für mich mal ein Lob, ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Weil du kannst eigentlich super vieles hier machen. Und du hast auch zeitgleich die Chance, Storys zu erzählen. Also du kannst natürlich sagen, ja, Keith Lee, der Brecher, der startet jetzt komplett durch. Kannst aber auch sagen, hey, Wardlow, der ist halt sowas von over, ohne Ende. Vielleicht gibt es da doch die Chance, um halt eben arrogant
Ricky
Starks zu pushen, den du halt vorher gepusht hast.
Oder selbst, ich wollte gerade sagen, weil da hört es auch auf bei Keith Lee und Wardlow.
Also, weil nee, sehe ich halt nicht. Also ich sehe halt einen Ricky Starks, so wie der zuletzt immer wieder Mic-Time bekam, ist auch einer meiner Leute, wo ich sage, jo, genauso kannst du halt auch einen Zwischengegner machen, wie halt ein Cassidy. Ein Powerhouse Hobbs sehe ich halt nicht da, aber andererseits hast du halt da auch viele Möglichkeiten von Konfrontationen, die ich halt sehen möchte. Also du weißt halt jetzt, Keith Lee und Powerhouse Hobbs müssen im Ring irgendwann voreinander stehen. Und da gibt es mal richtig einen drauf. Bei Wardlow ist halt bei mir die Frage, ey, gibt es da doch den Eingriff, und zwar zu seinen negativen Folgen, weil damit kann ich schon rechnen. Ich bin gespannt, ich bin auch auf das Kräftemessen gespannt, und ich glaube, es wird halt spektakuläre Bumps geben, aber nicht halt so mit 18.000 Schrauben durch eine Leiter, sondern eher, sag mal, ich schmeiß dich dafür 30 Meter durch eine Leiter oder mit einer Leiter durch einen Ring. Ja, es ist mal was anderes. Also ich wenn es jetzt nur Highflyer, gebe ich zu, hätte ich mehr Schiss, weil einfach die letzten Matches dieser Art bei AEW mir nicht so gefallen haben. Und jetzt bin ich eher der Meinung, ja, mal gucken. Also so einen Mix hatte ich noch nicht bislang.
Ich finde hier die Personalie Wardlow am interessantesten, weil die natürlich auch noch mit verknüpft ist mit der spannendsten Fehde aktuell, nämlich mit CM Punk gegen MJF. Und gerade diese Kriseleien und auch, ich erinnere nur an dieses Gespräch, wo MJF jetzt ihm gesagt hat, hey, übrigens, wenn da in deinem Vertrag steht auch, wenn du hier einen TNT-Title-Match bekommst, dann musst du mir das leider abtreten. Ne? Also,
ja, und wo er jetzt ja diese Woche gesagt hat, ach übrigens, ich bin ja gönnerhaft, du gewinnst ja eh nicht. Wenn du den Titel gewinnst, dann darfst du ihn behalten, ne?
Ja.
Ist ja auch nochmal
interessant. Ich finde das so großartig zwischen den beiden, beziehungsweise zwischen den dreien, wie das aufgebaut wird. Jede Woche geht's mal weiter und denkst, ah, jetzt kommt es soweit.
Genau, und also ich finde auch, dass, also man steigert das hier ganz gut. Es wird ja schon viel gemunkelt für die Aussage, ne, wann bekommt Wardlow seinen Batista-Moment, ne, wann rastet er hier endlich aus, und auch diese Woche bei der Attacke auf CM Punk mit dem Ring, da war er ja auch eher zurückhaltend, so, ja, komm, ey, dann mach halt dein Ding, ne, aber so richtig dahinter stehen tue ich dann irgendwie nicht, die Streitigkeit mit Sean Spears noch mit damit rein, aber ich glaube, dass genau deswegen ziehe ich hier Wardlow raus, ich glaube nicht, dass Wardlow das Ding hier gewinnt, weil ich glaube, dass der in ein anderes Programm reingehört und dann vielleicht noch nicht da mit reinrutscht. Deswegen tue ich mich schwer. Ich finde, Keith Lee geht sehr schnell sehr untergegangen. Also da ist für mich zu wenig passiert nach dem großen Debüt, was wir gehabt haben. Und danach ist
er
relativ schnell ruhig geworden.
Weil er nicht mehr in den Shows war, gefühlt. Also er hatte jetzt ja erst bei Rampage nochmal ein Match, und sonst hat er nur Backstage ein paar Sachen gehabt, wo er labert und auf Ricky Starks und Powers Hobbs trifft. Ne? Also, ja. Ne?
Deswegen, man hat also, so dosiert, dass man gesagt hat, okay, einmal Dynamite, einmal Rampage, dann direkt Pay-Per-View. So quasi, dass er als Attraction gehandelt wird, aber dadurch ist er halt aus dem Fokus raus.
Ja, aber er war jetzt auch nicht so, dass er so, ich habe das Feuer noch nicht gespürt, sagen wir es mal so. Das ist ja auch
deswegen
nicht
sag ich ja, er ist aus dem Fokus raus.
Also ja, ja.
Auch mit Powers Hobbs und Ricky Starks, die Promos, die fand ich im Übrigen akustisch nicht gut gemacht. Von dem Mikrofon her. Das war, da kam einfach viel so nicht so gut rüber, und ich glaube, das ist das Match, wo er ankommen muss und ankommen wird.
Ich finde übrigens dass sich AW mal abgewöhnen soll bei Interviews, dass immer der Interviewer das Mikrofon hält. Dass man einfach sagt, Junge, also dass da jeder immer sich so halb zu Tony Schiavone bückt, das nervt auch unfassbar. Gib den Leuten einfach das Mikrofon in der Hand.
Ja, vor allem verstehst du halt manchmal oder kriegst manches akustisch nicht gut mit. Bei Keith Lee hattest du das halt, das Mikrofon war ein bisschen zu weit weg, er redet und du denkst so, ah scheiße, du hast noch zeitgleich die Crowd gehört. Das war schwierig.
Ja. So, und jetzt mal ihr Butter bei die Fische. Wer gewinnt denn jetzt hier das Ding?
Na? Keith Lee.
David?
Ich wüsste halt gerne, ob Christian Cage oder Ethan Page drin sind. Wenn Ethan Page drin ist, würde ich ihn als Kandidaten sehen.
Du kannst ja durchaus als Pick nehmen.
Ja, aber ich weiß es halt noch nicht. Ansonsten. Ich nehme jetzt mal einen Hasspick von euch. Ich sag mal Orange Cassidy.
Boah. Ja, wir haben ja als TNT-Champion hier Sammy Guevara drin. Da wäre es
noch.
Ja irgendwie.
Noch.
Ich gehe auch davon aus, dass er den Titel bis nach Revolution behält.
Ja, glaube ich auch.
Da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, weil noch ein Titelwechsel, das wäre ein bisschen too much in so kurzer Abfolge. Ich würde eigentlich normalerweise auch mit dem hier gehen wollen. Also ich hätte auch Ethan Page, finde ich auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Gerade auch Dan Lambert hat ja auch in der Vergangenheit gesagt, er will hier einem Scorpio Sky einen TNT-Title-Match besorgen. Also wenn, dann ist es halt Ethan Page dann auf der anderen Seite. Warum denn nicht? Aber ich gehe auch mal mit dem, was David gesagt hat. Ich gehe mal mit Orange Cassidy. Warum denn nicht?
Ich bin mittlerweile schon so satt von dem, ne? Das ist unfassbar.
Das ist mir egal. Dann denk an meine Frau, die freut sich ohne Ende. Wenn der gewinnt, die würde ausrasten.
Ja, aber das ist mir auch egal.
Okay,
ich richte die Grüße aus. Beim nächsten Mal gibt's keine Burger.
Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben einen Six-Man-Tornado-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir Andrade, El Idolo, Isaiah Cassidy und Matt Hardy. Und auf der anderen Seite haben wir Darby Allin, Sammy Guevara und Sting. Also Sting wieder in aktiver Rolle hier zu sehen. Und auch diese Dreier-Kombination hier, da ging es jetzt ja auch schon in der Vergangenheit munter gegeneinander. David, wie ist hier deine Vorfreude für das Match? Also gerade Tornado-Tag, da geht's also dann ordentlich zur Sache, hoffentlich. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit andere Tornado-Tag-Matches, wo wir auch gesagt haben, Mensch, da muss ja viel passieren, da passiert nichts. Aber ich hoffe, hier nutzt man die Möglichkeiten auch und benutzt dann das, um ordentlich Chaos um den Ring und im Ring zu stiften.
Ich habe ein riesiges Problem mit diesem Match. Das ist das Match auf der Karte, wo ich am meisten Probleme habe, weil einfach, ich finde diese Konstellation von Andrade mit Hardy und die ganze Fraktion, das funktioniert bei mir so gar nicht. Also wirklich gar nicht. Um genau zu sagen, gar nicht. Ich finde das halt, die halten sich gegenseitig auf. Ich will mit Hardy nicht mehr im Ring sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, Jeff kommt wahrscheinlich und dann ganz toll. Ich habe absolut keinen Bock mehr, auf den im Ring zu sehen. Andrade gefühlt, der muss sich halt abkoppeln, der muss mal alleine irgendwie was machen. So, das finde ich echt nicht gut daran. Aber bei Six-Man-Tag-Team, wo ein Sting dabei ist, wo ein Darby Allin dabei ist und ein Sammy Guevara und ein Andrade und Isaiah Cassidy nehme ich auch noch mit rein. Eigentlich kann das nur gut werden. Also ich habe da schon Bock drauf. Ich glaube, das wird halt eher ein, wie soll man sagen, ein bisschen Fanservice-Match. Erinnerung damals an Stings Auftritt im Tag-Team-Match, wo er halt auch aufgedreht hat, wo man eigentlich keine Erwartung hatte, keine riesige Story vorne. Hier ist es wieder so. Ich finde, eine riesige Story gibt es da nicht. Es ist halt, ja, irgendwas lässt man da schweben, aber eigentlich ist da ja gar kein Fokus dabei. Ich glaube aber, dass es so ist, ja, die Vorfreude ist niedriger und solange die Matchzeit von Hardy und Sting, aber vor allen Dingen Hardy, nicht so hoch ist, wird das, glaube ich, richtig gut.
Also es ist ein Tornado-Tag-Match, ne? Das heißt ja, die sind alle drin.
Genau. Nein, aber ich meinte halt, dass der halt nicht so wirklich aktiv ist, sondern einfach, der soll ein paar Schläge abkriegen, dann Hauptsache, er bleibt lange draußen.
Die Frage ist, wir wissen, dass Jeff Hardy auf dem Weg zu AEW ist. Kai, glaubst du, Matt Hardy verliert hier das Ding und seine Kompagnons wenden sich gegen ihn und das ist dann der Punkt, wo, ne, Jeff Hardy mit zur Hilfe kommt?
Ich habe gerade noch mal versucht zu googeln, wann sein genauer Release war. Weil der also hat
noch ist er noch nicht frei, er ist im April frei.
Wollte ich gerade sagen, weil der hat doch 90 Tage No-Compete, ne? Und ich glaube, der wurde ja nach Hause geschickt irgendwann im Dezember, aber Release war, meine ich, erst Anfang Januar. Also wäre es, wie David sagt, erst Anfang April. Das war auch mein erster Gedanke nämlich. Und deswegen glaube ich nicht, dass er hier auftaucht. Die haben also ihre paar Indie-Dates angekündigt auf dem Matt Hardy YouTube-Kanal. Deswegen sehe ich es erstmal nicht. Wer weiß, vielleicht sagt Tony Khan ganz ehrlich, Ring of Honor gekauft. Komm, Jeff, dich kaufe ich auch noch raus. Meine Güte, was kostet die Welt? Portokasse. Aber ich bin hier auch so ein bisschen, was heißt negativ, also verhaltener, was das Match angeht. Also Matt Hardy muss ich wirklich nicht mehr sehen. Ne? Also der bewegt sich auch wirklich wie so ein Körperklaus jedes Mal. Andrade gibt mir persönlich auch nichts, aber ist natürlich ein guter Wrestler. Isaiah Cassidy, den kannst du auch viel durch die Gegend werfen. Also auch coole Dives, natürlich High-Flying-Aktionen. Ich glaube, das wird hier Leben von Darby Allin, Sammy Guevara gegen Andrade und Isaiah Cassidy. Und dann machen noch Matt Hardy und Sting ein paar coole Aktionen und dann war's das. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir ein Tornado-Tag-Match haben, weil das auf jeden Fall für mehr Energie sorgt, für ein bisschen mehr hin und her, spannendere Sachen. Ich hoffe nur, dass wir dann dadurch nicht so ein Durcheinander-Clusterfuck kriegen.
Ach, Durcheinander würde ich nehmen, besser als irgendwie, wenn es zu langatmig wird.
Ja, ich hoffe halt auch, dass wir dann auch wirklich einen Tornado-Tag bekommen, wo es dann halt durcheinander geht. Ich erinnere nur an den Minneapolis Street-Fight Inner Circle gegen Man of the Year und American Top Team, wo man sich auch ein bisschen mehr von versprochen hat, dass es ein bisschen mehr durcheinander geht. Das war ja, ja, da auch nicht so wirklich.
Ich meine, dafür gab es Toaster.
Jack Swagger richtig Bock gehabt auf Toaster.
Boah, hör mal, den hätte man eigentlich einen Golden Toast dann drücken müssen.
Jake Hager meine ich natürlich.
Ja, aber jetzt, ja, ich bin komplett im Rücken bei Olaf, wenn du sagen würdest, hey, ja, komm, Matt Hardys Truppe verliert und dadurch splittet sich Matt Hardy und im Idealfall auch Andrade und alle gehen getrennte Wege. Ich würde das sofort nehmen.
Aber der hat doch jetzt erst rein investiert.
Ja, aber ich will das. Also jetzt mal unter uns. Ich meine, das hört ja keiner zu. Funktioniert das bei euch auch nur ansatzweise?
Nein.
Junge, ich hasse auch Andrade, ne? Also, ich finde ihn richtig scheiße.
Ich finde halt, du tust ihm keinen Gefallen. Wo Andrade seine Stärke hat, ist im Ring. So, was machst du momentan? Lässt ihn nur reden. Jo, scheiße.
Ja, und wo wie. Ach, kann. Nee. Ja, Andrade, super Typ.
Ich mag ihn. Im Ring top, aber ich finde, der ist halt bei AEW reingekommen und der rutscht halt von einer schlechten Story, / einem schlechten Gimmick ins nächste rein. Das hier passt überhaupt nicht zu ihm. Und es ist, man merkt, dass man keine richtige Linie mit ihm fährt. Und ja, das ist jetzt so ein, ich sag's mal, Behelfsprogramm, um auch natürlich Darby Allin, Sammy Guevara und Sting noch unterzubringen. Das finde ich vollkommen okay, aber es ist eben nichts, worauf man jetzt wirklich drauf hin fiebert. Und ich glaube trotzdem, dass es unterhaltsam wird. Also ich rechne da auch wieder, ja, Tornado Tag, auch wieder mit so einem Sting-Moment, sei es jetzt mit einem Splash, keine Ahnung, von einem Ring durch den Tisch oder sonst irgendwas. Da wird es noch diesen Moment geben, damit die Zuschauer You Still Got It chanten dürfen. Das werden wir auf jeden Fall hier bekommen. Ich sage, am Ende gewinnen die Babyfaces. So, also ja. Darby Allin, Sammy Guevara und Sting.
Und ich sag auch mal voraus, dass Darby Allin irgendeinen kranken Dive machen wird, wo ich einfach nur sage, mach es nicht.
Wie immer. Also es gibt keinen Menschen, bei dem Suicide Dives so heftig aussehen wie bei Darby Allin, ja, finde ich.
Ich denke jedes Mal, okay, der will sich umbringen. Also einfach, das ist so krank. Aber es ist beeindruckend. Man sieht halt 1000 Spanish Flies dann von Guevara. Das Ding wird gut, wenn sie es kurz machen. Also lass das irgendwie 8, 9, 10 Minuten gehen. Jo, nehme ich. So. Und die Faces gewinnen. Ja, klar.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die AEW TBS Championship. Wir haben auf der einen Seite die amtierende Championess Jade Cargill und sie trifft auf Tay Conti. Jade Cargill, ungeschlagen, jetzt mit einer weiteren großen Herausforderung hier. Tay Conti hat sich in letzter Zeit durchaus hier positioniert, dann eben auch an der Seite von NRJ natürlich. Und jetzt auch zuletzt gab es nochmal die Konfrontation bei Dynamite Backstage, wo gefragt worden ist, ja, hier, Tay Conti, deine Martial-Arts-Fähigkeiten, wie helfen die dir? Und Jade Cargill sagt, da kannst du dir sonst was mit abwischen hier. Ich mach dich platt. Und David, es ist eine relativ einfach gehaltene Fehde zwischen den beiden, auch jetzt nicht so groß und emotional aufgebaut. Aber man hat immerhin die neue AEW TBS Championship mit auf der Card.
Ja, was auch wichtig ist. Mein Problem ist halt, mit Tay Conti kannst du jetzt gerade nicht so viel erwarten in Sachen Story, weil ich fand die Promo echt schlimm mit diesem Wackelkopf. Ich mag das mal nicht, wenn halt weibliche Wrestler gerne mal diese Geste machen bei der Promo, immer den Finger nach vorne und dann den Kopf hin und her wackeln. Schwierig. Na, man hat halt die Streak, man baut die Streak auf und das muss man halt einfach sagen, die steht immer mehr im Fokus. Und Jade Cargill wird halt das Ding gewinnen und eigentlich Sarah, also meine Frau, sagt halt immer von mir, oh, die ist der Gürtel richtig bei ihr, die ist ja noch gar nicht so weit. Dadurch, dass man die Streak macht, sage ich, jo, aber sie braucht unbedingt mal eine Gegnerin, und das ist das Problem beim Roster, eine Gegnerin, die sie durch ein gutes Match ziehen kann. Weil sie hat momentan immer öfters Gegnerinnen gehabt, die selber unsicher im Ring sind oder schon mal falsch ansetzen und neu ansetzen müssen oder wo das Timing nicht so gut ist. Und dadurch sieht sie halt noch unsicherer aus. Ich glaube, das Match wird nicht so schön, aber Jade muss das Ding gewinnen, und dann hoffe ich einfach, dass sie halt wirklich so irgendwann mal, also ich finde, man, du siehst auch eine Linie, dass die Gegnerinnen quasi immer stärker werden vom Ranking her, langsam, und dass mal irgendwann jetzt eine kommt, wo es dann mal richtig scheppern kann.
Genau, und dass sie auch irgendwann dann über ihre Hybris, also über ihre Erhabenheit stolpern wird. Ne? Hier war es ja auch diese Open Challenge, die sie ausgesprochen hat, nachdem sie The Bunny geschlagen hat damals, und dann war es eben Tay Conti, die dann hier angenommen hat.
Ja, lass auch mal so eine Hikaru Shida kommen oder so, einfach mal so richtig, bumm, mal einen Namen, also, oh, jetzt habe ich ein Problem.
Ja, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen gehen. Ich glaube, man wird noch ein bisschen diese Streak, wie du schon so schön gesagt hast, die wird man noch ein bisschen ziehen und sie dann eben hier auch dominant darstellen. Und also, klar, die ist jetzt noch nicht die allerbeste Wrestlerin. Ich glaube auch nicht, dass sie das wird, ehrlich gesagt. Aber ich finde, das muss sie auch nicht sein, sondern das, was sie macht, eigentlich muss sie noch viel minimalistischer kämpfen, als sie das jetzt tut.
Weil sie macht momentan bei fast jedem Match, hast du einen neuen Move, ne?
Ja, aber ich glaube, dass genau das.
Also, sie ist bemüht, will ich damit nur sagen. Also, ja, du siehst, die hat auf jeden Fall. Sie verbessert sich auch eigentlich, nur sie ist zum Beispiel überfordert, wenn irgendwie irgendwas nicht richtig klappt. Also, wenn das Timing oder man hat den Griff nicht ganz richtig, dann fängt es an zu strugglen ein bisschen. Aber ich glaube, den Weg, den man geht, gerade dieses, ja, lass die Streak noch weiterlaufen, ist okay. Weil ja. So kannst du sie halt weiter diese Zeit geben. Und man muss auch sagen, sie hat ja diese Star-Appeal. Also sie ist ja, die AEW hat ja jetzt diese Trucks und ist halt schon vielsagend, wenn sie halt neben Britt Baker die Einzige auf dem Truck ist. Also ja. Da baut man schon was auf und das ist auch vollkommen okay. Nur halt Tay Conti ist für mich nicht die richtige Gegnerin.
Nö, die ist halt eine weitere Gegnerin auf dem Weg Richtung
40.
Ne? 40,
ich glaube, 40 wäre der Scheitelpunkt. 40, 50, ja.
Mal gucken, ob sie Goldberg noch einholt. Man weiß es nicht genau. Kai, was sind deine Gefühle hier vor dem Match und was ist dein Tipp?
Ja, also ich finde auch so eine Tay Conti, die kommt jetzt auch vielleicht bei unserer Bewertung ein bisschen schlecht weg. Die hat uns ja auch in ihrer Match gegen Britt Baker auch so ein bisschen überrascht, ne? Muss ja, man auch sagen.
Definitiv. Die hat sich verbessert, muss man ja sagen.
Ja, da war ja auch so, ja, mal gucken, was kommt. Und dann war sie eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Und man dachte, ach, guck mal, die hat sich doch eigentlich gut bewiesen. Ich hoffe auf was Ähnliches, nur ist das schon, wie ihr gesagt habt, dass sie eben nicht gegen eine Britt Baker kämpft, die mal so ein bisschen mehr weiß, was sie macht, sondern gegen eine Jade Cargill, die jetzt nicht so krass routiniert ist bei allem, was sie tut. Ich hoffe einfach mal auf ein gutes Match, glaube aber auch, dass Jade Cargill hier klar gewinnt.
Ja, davon gehe ich auch aus, dass wir hier eine Titelverteidigung bekommen werden. Und wenn ihr jetzt gerade schon über Britt Baker schon so oft sprecht, dann lasst uns doch gleich mit dem nächsten Match weitermachen. Und es ist das Match um die AEW Women's World Championship. Und da treffen ja die zwei Frauen aufeinander, von denen wir schon seit Wochen und Monaten, eigentlich seit deren Lights-Out-Match, darüber sprechen, dass die mal in einem großen Titelmatch bei einem großen Pay-Per-View aufeinandertreffen sollten. Dr. Britt Baker, und jetzt bitte alle mitmachen, DMD, trifft auf Thunder Rosa. Und das hat man jetzt ja auch durchaus ein bisschen gestreckt. Man hat noch Mercedes Martinez mit reingebracht. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Und hat jetzt da auch eine ordentliche Fehde mit aufgebaut. Noch da fange ich erstmal mit dem David an. David, wie ist denn dein Gefühl zu der Fehde und dein Gefühl zu dem Match? Was ist dein Eindruck?
Es ist Fluch und Segen zugleich. Also die Paarung ist genau das, was die Fans wollten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir reden seit Monaten davon, Britt Baker wird irgendwann auf Thunder Rosa treffen und das könnte halt diejenige sein, die ihr wirklich den Titel abnimmt. Aber das ist halt das, was du schon ansagst, man hat es halt ein bisschen gestreckt durch Mercedes, Martinez, Jamie Hayter und Rebel. Die stören für mich massiv. Also jetzt nicht nur, weil ich generell finde, dass es nervig ist bei Britt Baker. Und das haben sie auch in den Promos ja richtig thematisiert, dass die Matches eigentlich immer gleich aussehen. Dass Britt halt ihre Matches hat und dann wird eingegriffen, dadurch gewinnt sie. Ich finde einfach, diese beiden Frauen sind so stark vom Standing her, dass es da eigentlich wirklich eine 1:1 Konfrontation geben müsste. Und dass auch die Fehde so sein sollte. Jetzt hast du halt natürlich mit Mercedes Martinez, die halt wahrscheinlich, sobald Jamie Hayter eingreift, selber eingreifen kann, etwas was ausgleicht. Aber für mich nimmt es ein bisschen, wie soll man sagen, die Konstellation ist für mich zu groß, als dass man das durch Störfaktoren von außen verwässert. Mhm. Und ja. Das ist das, was mich echt massiv stört. Und ich bin auch komplett der Meinung, dass wenn die beiden jetzt eine Storyline hätten oder gehabt hätten, wo die ganzen Anhängsel keine Rolle gespielt hätten und gar nicht da gewesen wären, wäre das richtig, richtig groß. Und dieses richtig, richtig groß Feeling habe ich gerade nicht. Und deswegen gehe ich dir auch davon aus, dass in der ersten Konfrontation Britt Baker noch gewinnen wird und dass hoffentlich danach eine zweite kommt und die Storyline mal einfach dieser. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist ja auch Britt Baker-Fan. Das mit den Anhängen, das nervt doch langsam, oder? Also, nervt schon länger.
Ja, also es muss jetzt auch langsam mal ein bisschen was passieren. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Aber ich bin auch bei dir. Ich sehe auch jetzt hier noch nicht das Ende der Geschichte, sondern ich sehe das eher als eine Zwischenstation. Ich finde auch, dass die beiden auch mit der Stipulation noch viel besser gearbeitet hätten. Das stört mich auch ein bisschen. Eigentlich ist die
Ich glaube, das gab's beim zweiten.
Ja, eben, das meine ich ja. Aber ich glaube, eigentlich wäre die Fehde groß genug, um da jetzt auch schon eine Stipulation mit reinzubringen. Aber ich denke, das wird dann kommen. Ich denke, hier wird es ein unsauberes Finish geben, zugunsten von Britt Baker, also dass die gewinnt, weil sie einfach die klügere ist und weil dann vielleicht sie auch die ruchlosere ist, in dem Sinne, dass sie dann vielleicht auch einfach Jamie Hayter vor Truck wirft, so in dem Sinne. Das ist so meine Vermutung, wie man das hier lösen kann.
Und dann Thunder ein Käfig-Match.
Ja, zum Beispiel.
Also es wäre zumindest logisch, aber ja, es kann jetzt nicht das Finale sein, weil dafür ist es nicht lang genug aufgebaut oder nicht groß genug. Aber beide haben das Potenzial dazu und vor allen Dingen, keiner von uns vergisst doch das Hardcore-Match zwischen den.
Eben, das Lights-Out-Match, genau.
Ja, das ist für mich ein Hardcore-Match.
Ja, aber es ist ein Lights-Out-Match, das ist was anderes.
Ja, Entschuldigung.
Hardcore-Match hätte gezählt. Kai, wie ist denn bei dir? Also fehlt dir hier was an der Geschichte? Findest du da, hätte man noch eine Stipulation reinbringen müssen? Ist es zu viel drumherum oder bist du zufrieden damit?
Also erstmal so wie David sagt, mich nerven diese ganzen Eingriffe jedes Mal, ne? Also auch, wir haben ja schon mal über den Jamie Hayter diskutiert und da meinten die auch trotzdem auf dem Discord Leute, ach ja, ich finde die eigentlich ganz gut und die ist ja bei uns so ein bisschen negativer weggekommen, ne? Und ich bin auch kein Fan davon, auch noch dieses Reinwerfen von Mercedes Martinez, die dann erst für Britt Baker ist und dann doch nicht und dann hin und her Seiten wechseln, Tag-Team-Match und klar, Thunder Rosa hat jetzt auch Britt Baker gepinnt in der letzten Dynamite-Ausgabe. Ja. In dem Tag-Match und so, oh krass, Britt Baker gepinnt, ui. Das ist natürlich Momentum fürs Match, um im K-Fape zu bleiben. Jetzt sind die Chancen größer. Aber das Krasse ist, ich habe ja, also bevor ich mich super heftig mit AW beschäftigt habe, habe ich mal gehört, Mann, Britt Baker, Thunder Rosa, das ist so die Fehde. Das ist so das, wo es knallt. Und wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, wo knallt's denn jetzt?
Also, ja, weil halt 1000 andere Leute dabei sind. Stell einen Rock gegen Stone Cold hin, alleine funktioniert, stell dahin, dass alle immer 2-3 Leute am Ring haben, die dann teilweise sogar im Fokus stehen. Boah.
Nee, aber auch gerade, wo David nämlich gesagt hat, dass man auch mal die Leute ein bisschen raushalten sollte, dass es hier ein uncleanes Finish gibt, beziehungsweise jemand greift ein und Britt Baker gewinnt dadurch. Ich habe auch sofort an Steel Cage Match gedacht, dass man das dann so irgendwie löst. Und wo wir natürlich auch alle wissen, dass Steel Cage Matches nicht sicher vor Eingriffen sind, weil da auch immer eingegriffen wird. Aber ich glaube schon, dass es so in die Richtung gehen wird und dass dann hier noch Britt Baker unsauber verteidigt.
Ich hoffe nur, dass man das jetzt nicht bis in Ewigkeiten zieht, weil wir wissen, dass Double or Nothing ist erst in etlichen Monaten, das ist nämlich erst Ende Mai, also da haben wir dann noch, was haben wir jetzt? Das ist Anfang März,
ja,
das
heißt,
wir sind 2,5 Monate.
Das passt doch.
Ich bin mal gespannt. Ich finde, das könnte man auch, also, wenn dazwischen noch irgendein Special.
Jetzt mal realistisch gesehen, du hast genug Zeit, um endlich zu machen, dass Britt Baker sich von Jamie Hayter trennt, beziehungsweise Jamie Hayter rebelliert mit Rebel und dadurch es zum Split kommt, damit die erstmal raus ist. Und das mit Mercedes hast du auch genug Zeit, damit die erstmal raus ist. Du kannst erstmal im ersten Monat kannst du dafür sorgen, laut Storyline gut erklärt, alle raus. So, wir sind alleine da. Du bist es allein auf dich gerichtet, du hast keine Verbündeten mehr. Was machst du nun? Aber dann kommt Britt Baker, die du halt wieder ein bisschen tough darstellst, was ihm auch funktioniert. Und dann baust du schön das auf, dass es richtig brutal als Story erzählt wird und dann Finale im Käfig mit dem Titelwechsel. Ja, das würde ich nehmen.
Der David hat ein bisschen mehr Geduld als ich. Ich bin da vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist das ein schlechter Einfluss von Kai einfach.
Ich will jetzt bei Rampage einen Titel wechseln.
Genau. Im ersten Match.
So, aber dann brauchen wir wieder Tipps. David, wer gewinnt hier?
Britt Baker.
Kai, sag wer gewinnt hier?
Britt Baker. Unsauber, okay. Aber.
Ja, das Olaf, ist ja egal. Hier?
Britt Baker. Ich glaube auch unsauber mit Eingriff und so, dass es dann eben weitergehen kann. Das kann es noch nicht sein. Das fühlt sich auch. Wie gesagt, eigentlich ist das die große Paarung, auf die wir alle gewartet haben und irgendwie fühlt sich nicht groß an. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Wird auch den beiden Frauen und der Geschichte der beiden nicht ganz gerecht. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben da ein Three-Way-Tag-Team-Match um die AEW World
nehmen.
Tag-Team-Championship. Wir haben die amtierenden Champions, den Jurassic Express, Jungle Boy und den Luchasaurus. Dann haben wir Red Dragon, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly und natürlich die Young Bucks, Matt Jackson und Nick Jackson. Und naja, das war ja relativ einfach, wenn man das hier aufgesetzt hat. Die guten Jungs hier vom Jurassic Express wollten gerne mehrere Gegner haben. Sie können gut mit Three-Ways, wie Jungle Boy so schön gesagt hat, mit dem Augenzwinkern. Aber nicht diese Art von Three-Way. Und dann gab es ja erstmal eine Tag-Team-Battle Royale. Jetzt zuletzt gab es noch mal eine Casino-Battle Royale. Und das Interessante ist natürlich die Geschichte dieser Beziehung von Red Dragon und den Young Bucks, Kai. Also damit spielt man ja momentan. Arbeiten die jetzt zusammen? Jetzt zuletzt sah es ja wieder so aus. Davor war eher so gespannte Stimmung. Und die Jungs hier vom Jurassic Express, Jungle Boy und Luchasaurus stehen zwischen den Fronten und haben den Titel. Werden die am Ende die lachenden Dritten hier im Bunde sein?
Da gehe ich zumindest von aus. Also ich wollte auch genau diese Paarung haben. Ich love ja Jurassic Express ganz, ganz doll. Also auch jedes Mal Jungle Boy dann eine Promo hält und Luchasaurus der irgendwie nur lauter macht oder irgendwie komisch rüberguckt, wo er das mit den Three-Ways sagt.
Der Blick war super.
Also das geht direkt ins Herz. Ne? Also ich liebe Luchasaurus. Und das ist ja ein Kerl wie ein Baum. Also das finde ich auch geil. Und natürlich
er ist ein fucking Dinosaurier, Mann.
Ja, mit Red Dragon und den Young Bucks. Das waren ja die zwei Teams, die man erwartet hat. Ne? Wie du gesagt hast, erst Kyle O'Reilly ganz schlau sagt, ah, meine Schulter geht nicht, schmeiß du ihn raus. Schmeiß danach, ich glaube, es war Matt Jackson raus, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt eben hier gab es dann die Hilfe für die Young Bucks. Alles, also ne? Klar, in Anführungsstrichen vorhersehbar, aber ich wollte es auch genauso, da war ich auch zufrieden. Übrigens muss ich sagen, dass sie gerade jetzt bei der Casino Battle Royale am Ende nochmal schön Spannung reingebracht haben.
Ja, die war auch deutlich besser als die erste, ne?
Ja. Das war übrigens der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Angst bei dem Six-Man-Tornado-Tag-Match auf so Clusterfuck durcheinander, weil die erste Battle Royale unfassbar unsauber war, weil da so viele Leute im Ring waren. Das war nicht so cool. Die hier fand ich aber auch bedeutend besser, ganz klar. Und ich habe Bock auf die Paarung. Ich glaube wirklich, es wird so laufen. Am Anfang Red Dragon und die Young Bucks arbeiten zusammen so, ey, hier, wir sind doch Kollegen, bis es dann irgendwann knallt, dieses typische Ich-Pin. Nein, warte mal, ich will Pin. Irgendwie sowas wird natürlich kommen und dann zerbricht die Freundschaft, die kloppen sich, hauen sich aus dem Leben und Jurassic Express wird dann hier den Sieg holen, weil es wäre zum einen auch irgendwie schade, dass sie jetzt schon die Titel wieder verlieren, weil die hatten so ein paar unglückliche, unsaubere, nicht so geile Titelverteidigung, muss man sagen, bisher und das jetzt hier so als erste richtige Pay-Per-View-Feuertaufe ist auch wichtig, meiner Meinung nach. Und es geht in die Richtung Red Dragon gegen Young Bucks und vielleicht dann sogar irgendwann Red Dragon und Adam Cole gegen die Young Bucks und Kenny Omega. Und ich glaube, das wollen wir doch alle haben.
Damit wollen wir es alle haben.
Ja. Was Kai auch sagt, ist richtig. Das Ding war halt so vorhersehbar, aber alles andere wäre auch falsch gewesen. Also, du wolltest das als Fan. Jeder wollte doch genau diese Konstellation. Die Geschichte, die mit Red Dragon und Young Bucks, die ist wirklich seit Wochen erzählt wird, das macht Sinn. Du weißt, wohin es führt. Du weißt auch genau, wie dieses Match abläuft. Wie Kai schon richtig sagt, es wird irgendwann diesen Moment kommen, wo dann einfach, hey, jetzt sind wir aber keine Freunde mehr, sein wird, wo Red Dragon sich auch heelischer verhalten werden als Young Bucks. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn die Jurassic Express und Young Bucks alleine mal im Ring sind. Da geht's dann richtig ab. Aber die Geschichte, alles, was Kai sagt, stimmt. Worauf es hinausläuft, irgendwann im Idealfall mit Kenny Omega und Adam Cole oder selbst Hangman Adam Page auf der einen Seite und bei The Young Bucks und Adam Cole bei Red Dragon. Das fluppt, das Match wird gut. Ich denke auch, die Jurassic Express wird gewinnen. Das ist die Feuertaufe. Und ich habe einfach richtig Bock drauf, weil es macht alles Sinn, was da passiert. Das Match hast du halt, um Jurassic Express zu pushen, zeitgleich baust du diese andere Fehde auf. Ja, was soll ich da meckern?
Ja, wie gesagt, vorhersehbar, aber vorhersehbar ist nicht immer schlecht. Und das hier ist nämlich der Fall. Also ich freue mich da auch drauf, weil ich glaube, das wird zum einen ein richtiges Feuerwerk. Wir haben ja 6 absolute Könner im Ring, die auch in so einem Umfeld wie einem Three-Way-Tag-Team-Match wirklich absolut glänzen können. Also wir werden da die wildesten Tag-Team-Kombinationen sehen und Manöver, die dann wahrscheinlich ineinander gestapelt und aufgebaut werden und keine Ahnung was. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich erwarte mir hier eine ganz wilde Nummer, so ein richtiges Feuerwerk für über 15, 20 Minuten und am Ende, ihr habt es jetzt schon gesagt, ne? Da werden die beiden Teams, also Red Dragon und Young Bucks, da wird irgendwas kommen, dass die beiden sich nicht einig sind und dann gibt's Geschubse und dann gibt's die erste Ohrfeige und dann ist hier der Laden am Kochen und dann ist es vielleicht sogar Jungle Boy, der hier einfach einen Einroller gewinnt. Ich kann mir sowas wirklich vorstellen. Also aus der Diskussion heraus oder aus den Aktionen heraus ein Einroller oder dann eben die Snare Trap. Alles möglich. Bin ich gespannt drauf. Deswegen, also ich tippe ja auch auf eine Titelverteidigung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
Ja.
Sehr gut. Okay, und dann bewegen wir uns auch schon langsam Richtung den noch größeren Matches hier auf der Karte. So, wie gesagt, das wird ein langer Abend, der uns hier erwartet. Wir haben noch das Match zwischen Chris Jericho und Eddie Kingston. Auf dem Papier haben wir immer gesagt, ja, die Promos der beiden, super geil. Im Ring bin ich skeptisch. Hier hat man das wirklich sehr schön aufgezogen, wie ich finde, im Vorfeld. Eddie Kingston, der sich ja hier auf die Seite von Santana und Ortiz geschlagen hat, den so ein bisschen ins Gewissen geredet hat, dafür gesorgt hat, dass zwischen Jericho und Santana und Ortiz das da gekriselt ist. Dann Jericho, der jetzt immer wieder gesagt hat, Eddie Kingston, du bist einfach neidisch. Du kannst nicht das große Match gewinnen. Ne? Du bist nicht an die Position gekommen, in der ich bin, und jetzt bist du einfach eifersüchtig auf mich. Und Eddie Kingston sagt halt, du kannst mich mal, so ungefähr.
Eddie Kingston hat einfach halt ein Maul.
Ja, so wollte ich es halt nicht sagen. Aber wenn Eddie Kingston nur halb so gut im Ring wäre, wie er am Mikrofon ist,
Junge, dann
würde er alles zerstören.
Dann wäre einer der Besten bei AEW.
Oder wo er sich neben die Security gestellt hat. Ich fand's super.
Ja. Also das ist, muss man wirklich sagen, also ich, gerade durch diesen Karat-Auftritt, da habe ich gesagt, Mann, ey, Eddie Kingston, so, was finden alle an dem, ne, und wirklich jetzt so die letzten Male die Promos, auch schon die Promos mit Punk, ne, diese Fehler, die man so ein bisschen aus der Not herausgeboren hat.
Ja.
Ich fand Eddie Kingston über lange Zeit richtig, richtig kacke und langweilig, ne, mit seinem komischen, als er mit seinem Spirit Squad Power Ranger Anzug da rauskam, sah aus wie keine Ahnung was. Aber wenn ich den reden höre, diese Attitüde, die der an den Tag legt, finde ich so unglaublich stark. Also, ja. Ich mag die Promos auch. Also, du musst ja bedenken, du hast ja trotzdem Promo mit einem Chris Jericho gehalten. Der ist jetzt nicht schlecht, was Promos angeht. Aber wenn dann Eddie Kingston dann auch sogar als, also in meinen Augen, ist ja subjektiv, als Gewinner rausgeht, wo ich sage, Mann, Eddie Kingston hat das Ding da so geil dominiert, dieses Wortgefecht. Also, ich sehe den so gern in Promos.
Könnt ihr kurz das reinwerfen?
Warte sofort. Das Problem ist, dass ich jetzt richtig heiß darauf bin, weil mich das heiß gemacht hat, durch die Promos, durch dieses Gelaber und Eddie Kingston, der auch immer angepisst ist. Ich habe jetzt nur ein bisschen Schiss, dass ich enttäuscht werde, weil Eddie Kingston ist ja im Ring nicht der Beste, wissen wir. Aber der kann ja von anderen Leuten so ein bisschen durchgetragen werden. Nur Jericho ist jetzt auch schon ein bisschen alt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst vor der Tatsache, dass es ein Singles-Match ist, ohne irgendwas. Ich hoffe, dass sie wieder lösen wie bei Punk und Eddie Kingston, wo ich auch die gleichen Bedenken hatte. Aber die sind trotzdem da, trotz sehr großem Hype.
Jetzt David.
Jetzt ich. Ich wollte sagen, ich glaube, es war Absicht, dass Eddie Kingston das Ding gewinnen muss in der Promo, weil es war halt nicht Chris Jericho gegen Eddie Kingston alleine, sondern es war halt eigentlich der Profi-Wrestler gegen halt den wilden Kämpfer. Das hast du auch jetzt bei der Dynamite-Promo gesehen bei Jericho, dass er halt sagte vorhin so, ja, in der Promo, ach ja, Eddie weiß ja nicht, was eine Promo ist, dann nehmen wir es halt Unterhaltung. Ich finde, diesen Kontrast hat man eigentlich sehr gut dargestellt. Mein Chris war ja wirklich die ganze Zeit in diesem Profi-Modus. Ich sag meine Promo auf, schön langsam, ruhig, und der andere redet dauernd dazwischen und macht eher Freestyle. Ich mag den Kontrast, ich mag auch die Intensität, dass halt ein anderer Chris Jericho gefordert wird. Und Eddie Kingston fand ich anfangs wirklich im Ring absolut schrecklich. Aber was sie halt, finde ich, in den letzten Monaten gut geschafft haben, dass er seine Schwächen im Ring gut kaschieren kann. Also ich fand schon, dass das Match gegen Bryan Danielson, das war gut. Und gegen CM Punk, das war richtig gut. Und ich glaube und ich hoffe zumindest, dass in diesem Match, dass das kein normales Wrestling-Match wird, sondern dass halt wirklich so dieses, das Wilde und das Storytelling im Fokus steht. Und dann wird das gut. Ich muss mal kurz sagen, oder meinen imaginären Hut ziehen vor Chris Jericho, wie der sich in Shape wiedergebracht hat.
Ja.
Mein lieber Scholli, und das in dem Alter, da kann man nur sagen, Hut ab. Im Ring ist er immer noch nicht der Agilste, aber man sieht einfach, okay, der hat nochmal richtig an sich gearbeitet. Und ich glaube, die sind sich schon bewusst, was die Schwächen von beiden sind und versuchen das zu kaschieren. Und ich nehme es mal vorweg, logisch wäre, wenn man sagt, ja, Eddie Kingston gewinnt es, weil Respekt, Dingsbums. Ich sag nein, Eddie Kingston muss das Ding verlieren. Und Chris Jericho muss das gewinnen, damit er halt wieder scheitert, damit Eddie noch mehr durchdreht.
Ja, ich pendel da auch mit meiner Meinung, abhängig von meiner Tagesform. Also nach der Promo, nachdem ich mir die angeschaut habe, die letzte, habe ich auch davor gesagt, Mensch, eigentlich muss Eddie Kingston jetzt noch mal scheitern. Weil das passt einfach dazu. Weil du willst ja eigentlich auch diesen Weg haben, dass er immer wieder scheitert. Und dann ist ja der Moment wird halt eben noch größer. Und zugleich, jetzt gerade bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, boah, ich fände es auch richtig geil, wenn er hier gewinnen würde. Und Jericho ist da nicht der, was er ja auch angekündigt hat, ist nicht der, der ihm den Respekt zollt, sondern das ist der, der ihm dann den Respekt zollt und anschließend den Ellenbogen ins Gesicht rammt zum Beispiel. halte ich auch nicht für unmöglich. Deswegen, also weil Jericho hat ja so drauf gepocht, dass wenn Eddie Kingston hier gewinnt, dann wird er quasi ihm den Respekt erweisen, den er sich dann dadurch verdient hat, weil Jericho ist ja nun mal die Ikone, die er nun mal ist. Und
aber wie gut wäre das, wenn Jericho gewinnt, ihm trotzdem die Hand reichen will und dann mal richtig einen draufhaut? Oder einfach denkst, jetzt gibt er trotzdem den Respekt, ey, auch wenn du verloren hast, eigentlich bist du für mich ein Sieger, du hast meinen Respekt verdient und dann knallst du
mal richtig. Geht auch. Also schön finde ich, dass hier wirklich, das ist eine emotionale Fehde, die war nachvollziehbar, die Promos waren klasse und generell muss man sagen, also wenn man sich jetzt auch die nächsten Matches, über die wir sprechen, anschaut, die Promos stehen teilweise sehr stark im Vordergrund bei AEW inzwischen. Es ist nicht nur der Canadian Destroyer oder irgendwelche anderen Flippy-Floppy-Moves, sondern es sind auch wirklich Storylines, die größtenteils durch Story getragen werden und durch Promos getragen werden und das mag ich hier sehr gerne. Auch hier ist es ja so, klar, wir hatten auch Matches, ne, wo Jericho auch mal dabei gewesen ist, aber die standen nicht im Vordergrund, sondern das war eine andere Kiste einfach.
Aber selbst da war es ja Story. Mit Santana und Co., wo halt eben jetzt dieser Chris Jericho, der ja auch wieder der Arrogante ist und heelisch, ja, eigentlich ist er kein Heel, aber er ist einfach so arrogant und von sich überzeugt, dass da ja die Entwicklung kam, sonst hättest du diese Paarung sonst gehabt, ja, Face gegen Face. Nee, das musste da rein.
Ja, und es ist auch so schön, dass alles nachvollziehbar hier ist, ne? Also, Eddie Kingstons Punkt bei Santana und Ortiz ist für mich nachvollziehbar, wenn man so drüber nachdenkt, so, ja, eigentlich, seitdem die mit Jericho an der Seite sind, irgendwie haben die nie was Richtiges gerissen, ne? Dann, wenn Jericho sagt, ja, übrigens, Eddie Kingston, du kannst die großen Matches nicht gewinnen. Also, ja, der gewinnt ja auch nicht allzu oft, wenn man ehrlich ist, ne? Also, da ist schon irgendwo immer ein bisschen Wahrheit dran, sodass man quasi bei allen Charakteren da mitfiebern kann und sich die Position, die man da hat, selbst aussuchen muss. Und das mag ich eigentlich ja ganz gern. Deswegen, Kai, wer macht denn das Ding hier und was erwartest du dir vom Ende?
Boah, also hätte ich jetzt eure Meinung nicht gehört oder das, was ihr gesagt hättet, hätte ich eigentlich gesagt, Eddie Kingston muss es hier gewinnen, ne? So, aus dem Grund, so oft gescheitert, jetzt wirklich, der braucht irgendwann mal seinen Moment. Aber gerade das, was David gesagt hat, klingt auch super logisch zu sagen, ja, aber lass ihn doch noch mal verlieren. Also der ist ja sowieso nicht so der stableste, was mental angeht. Lass ihn doch noch mal verlieren und dann komplett durchdrehen. Also wie gesagt, der verkloppt alle bis zum geht nicht mehr. Kann ich mir auch vorstellen. Boah, ich finde es super schwierig, weil ich würde beides gut finden, wenn er irgendwie mal was gewinnt. Sagen so, jetzt hat er mal seinen Moment. Und sind wir mal ehrlich, ist immer noch Eddie Kingston. Der wäre trotzdem immer noch pissig die ganze Zeit. aber vielleicht wäre eben auch pissiger, wenn er hier verliert.
Boah, ich wäre doch pissig, wenn er morgens aus dem Bett aufsteht, weißt du?
Immer schlecht gelaunt, morgens direkt schon mal Zähne putzen, beißt er die Zahnbürste durch, einfach immer schlecht gelaunt.
Der und Mox, da haben sich zwei gefunden. Also, aber ich glaube, ich fände den zweiteren Ansatz irgendwie geiler, dass er noch wütender wird. Deswegen sage ich dir auch hier, dass ein Jericho gewinnt.
Ja, dass das vielleicht so allen nochmal beweisen will. Jetzt hat er ja noch gesagt, ihm ist ja alles egal. Er hat ja gesagt, er will keinen Respekt haben, er soll einfach reden, ich will nur kämpfen. Ich fände es interessant bei Eddie, weil das ist ja sein aktueller Charakter, er will einfach nur kämpfen und die ganzen Attitude-Sachen von den anderen Leuten sind ihm egal. Aber was wäre, wenn er sich selber beweisen will? Wenn einfach dieser Punkt kommt, wo er sich eingesteht, okay, komm, du hast recht, aber jetzt reicht's mir, jetzt will ich es mir beweisen, ich kann diesen großen Sieg holen, ich mach dich fertig und zwar noch einmal. Wir machen noch mal ein Match und der rastet aus und der kriegt ihn irgendwie dazu. Durch irgendwelche Ausraster, das möchte ich sehen. Also wie gesagt, ich möchte Chris Jericho als Sieger haben, damit es weitergeht mit Eddie und ich da noch mehr mitfiebern kann, damit ich dann diesen großen Moment erlebe, wo halt jemand, der es so schwer hatte, es sich selber beweisen konnte.
Finde ich schön. Das finde ich eine schöne Erklärung, ein schöner Gedanke für dieses Match. Da gehe ich mit. Ich tippe auch auf Chris Jericho. So. Weiter geht's. Drei Matches haben wir noch.
Alter, ist das immer besser, Karte,
oder?
Wird immer besser.
Machen wir weiter mit dem weiteren Singles-Match hier. John Moxley gegen Bryan Danielson. Wir wissen, John Moxley hat seine Therapie wegen Alkoholismus hier hinter sich gebracht, ist in absolut bestechender Form wieder zurückgekehrt. Und dann hat er einige Treffen mit Bryan Danielson hier gehabt und Bryan Danielson hat ihm gesagt, Mensch, wir könnten doch uns zusammentun und stell dir mal vor, was wir mit den jungen Talenten, die hier bei AEW sind, was wir gemeinsam mit denen anstellen könnten, wenn die von uns lernen würden. Und hat quasi so eine Art Zusammenarbeit angekündigt und John Moxley hat dann gesagt, bevor ich das überhaupt irgendwie in Betracht ziehe, dass wir hier zusammen ein Tag-Team oder was auch immer bilden, ne, da müssen wir erstmal gegeneinander bluten. Und die Geschichte wird dann weiter fortgesetzt, auch dass Moxley mal Danielson hier gerettet hat. Und dann kam eben die Match-Ansetzung dieser beiden Leute hier zustande. Und jetzt auch zuletzt gab es nochmal die Konfrontation, Kai. Auch wieder eine Fehde, die ja so ein bisschen durch die Hintertür eigentlich zu TV gebracht worden ist. Ne? Also eine ungewöhnliche Art. Und glaubst du, hier wird es Blut geben?
Witzig, durch die Hintertür, so wie jeder Moxley-Entrance. Weil er kommt ja auch nicht durch, ne? Genau.
Ja, richtig.
Dreh- und Angelpunkt ist ja auch so ein bisschen noch die Tatsache, dass der Moxley sagt, ja, ich habe ja immer gegen dich verloren. So stimmt, egal ja, wo, Ring of Honor, also ich konnte dich ja nie besiegen, am Ende war der Sieger immer Bryan Danielson. Ich muss trotzdem sagen, die Fehde lässt mich ein bisschen kalt im Vergleich zu anderen Fehden auf der Card. Ich glaube, das wird ein cooles Match und ich mag ja auch die beiden, aber so ein Moxley holt mich persönlich nie so extrem ab, wenn ich den sehe. Also ja, okay, ist halt cool und ich mag auch, dass er immer pissig ist und Bryan Danielson zeigt ja auch verdammt gute Matches, aber die emotionale Ebene hat mich persönlich hier nicht so krass gehuckt. Und ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Ansatz halte, dass man sagt, ja, vielleicht tun wir uns beide doch mal zusammen. Sollen wir nicht hier, so wir beide, und nimm die jungen Willen und Formen, die wir machen, die Gewaltbereiten noch gewaltbereiter und besser, so ein Daniel Garcia und Lee Moriarty. Ich weiß es nicht. Also würde ich die beiden in einem Tag-Team sehen? Schon irgendwie, fände ich cool. Brauchen die das zwingend? Ehrlich gesagt nicht. Es wird aber irgendwie wieder Star-Appeal zur Tag-Team-Division adden, aber die ist ja im Gegensatz zu WWE schon ganz gut besetzt, meiner Meinung nach.
Bisschen.
Ja, ich tue mich hier schwer auch zu sagen, in welche Richtung das geht. Weil ich bin jetzt auch nicht mega heiß auf so ein Stable, wo dann noch die jungen Leute zu sich holen. Ne? Also ich sitze jetzt hier nicht und sage so, boah, geil, habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe auf ein geiles Match, ich hoffe auf ein brutales Match auch. Weil wir auch gesehen haben, Danielson ist ja auch momentan sehr asozial unterwegs. Auch schön cocky Submission-Move, dann immer noch die Muskeln anspannen und sagen, hier, guck mal, ich bin King Cotlet. Aber so was ist ein guter Name.
Er ist Veganer, er ist garantiert nicht King Cotlet.
Stimmt.
King of the Vegan Cotlet.
Der ist King Sojaschnitzel.
King of Veggie-Schnitzel, genau.
Auch sehr lecker.
Ich mag Veggie-Schnitzel total gerne, ja, deswegen.
Ich auch, um das nochmal festzuhalten. Bryan Danielson, positiver Einfluss auf Menschen. Aber mich interessiert hier eher das Match und die Fehde weniger. Geht's euch da auch so oder sagt ihr, Mann, richtig geil, emotionale Fehde?
David, ich spiele den Ball direkt weiter zu dir. Wie ist bei dir?
Ich sag's mal einfach wieder so, mach mal Bezug zu meiner Frau, wir haben da so Bock drauf, ne? Wir haben da so Bock drauf, und zwar auf diese Storyline. Das gibt es gar nicht. Allein
kein Geschmack.
Allein schon, also ich finde die Promos, wie die ablaufen, gerade von Danielsons Seite, richtig, richtig gut, weil das halt eben nicht dieses, wie soll man sagen, dieses Anbiedern ist, sondern eher dieses, hey, wir provozieren uns beide die ganze Zeit. Und dieses Stable, was dieses mögliche Stable, was im Raum steht, ich fände das so geil. Ich hätte da so Bock drauf, einfach so mal was ganz anderes. Du nimmst halt nicht nur eine Legende oder so, sondern nimmst halt so zwei, Legenden, Anführungszeichen, sagen wir einfach mal Legenden, nimmst zwei Legenden, die beide, gerade Danielson wird immer brutaler, echt brutal wrestlen können und nehmen dann Youngstars unter ihre Fittiche und sind halt einfach ein extrem brutales Stable, auch untereinander, vielleicht auch gegenüber, was du da für Storys machen kannst, wie die halt ihre Jünglinge bzw. Schützlinge behandeln, auch teils brutal und dann einfach auf Zerstörungsmodus sind, Einzeltitel sich holen, um dann irgendwann halt den Split zu haben, dass es dann halt nochmal Moxley gegen Danielson gibt und Moxley dann das Finale gewinnt. Und ich habe Bock auf diese Story, beziehungsweise Bock auf dieses Stable. Ich finde auch den Ansatz cool, von wegen, ja, damit ich überhaupt erst sage, ja, muss ich erst mit dir zusammen im Ring bluten. Dass dann halt einfach nur nicht kommt, okay, dann machen wir dann halt ein Match, sondern einfach wegen, ja, du bist am Ende bluten. Und du und ich hau dich zu Brei und ja, ich möchte ein Blutfestival sehen. Eine richtige Schlacht, wo du einfach
Blutfestival.
Ja, Blutbad. Ich möchte einfach so richtig schön rotes Match sehen, sehr brutal und sehr intensiv, und Danielson liefert momentan nur noch geile Matches ab. Nehme ich, und ich möchte auch anschließend das Stable, ich will das unbedingt haben. Und ich möchte einfach diesen Moment haben, dass dann einfach Moxley sagt, so, weißt du was, ja, aber du zeigst, dass du siehst, dass er halt zustimmt, aber eigentlich dabei total angepisst ist. Dann ist es halt ein angepisstes Stable, die nennen sich auch die Pisser. Ist mir egal, nehme ich. Also ich habe da Bock drauf. Ich habe Bock auf dieses Match, ich habe Bock auf die Fehde, ich sag, Danielson gewinnt, weil muss ja soweit kommen, sonst habe ich das Stable nicht.
Naja, vielleicht bluten sie auch einfach nur so. Also auch hier, ich erwarte, dass wir da die Rückkehr der Kopfstöße sehen werden. Also ich glaube, die beiden werden sich da ordentlich die Schädel einschlagen und bis dann wirklich auch Blut fließt. Und ich glaube, das wird ein hart geführtes Match werden. Und ich sag hier, John Moxley gewinnt, aber sagt dann im Nachgang so, ja, also vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir hier uns da zusammentun und wenn wir diesen Weg versuchen, gemeinsam zu gehen. Ich finde auch den Ansatz, dass die beiden dann so die harten Trainer sind oder ne, dann auch vielleicht da in Richtung Heel-Fraktion eher gehen, finde ich ganz spannend. Also,
nein, Tweener, ich bin dabei. Tweener, das mag ich ja. Einfach so Moxley, der ist halt einfach, der hat nix Babyface-artiges, aber trotzdem ist er Babyface irgendwie und irgendwie auch nicht. Komm, nehme ich bei beiden. Ich meine, Danny Bryan hätte ich fast wieder gesagt, verdammt. Bryan Danielson wird ja auch gefeiert, obwohl er halt dann im Laufe des Matches dann doch ausgeboot wird. Was für ein cooles Stable wäre das, wo du einfach weißt, okay, die sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern machen einfach ihr Ding. Jo.
Also im Gegensatz zu Kai bin ich auch dabei. Also ich finde die Geschichte hier auch echt gut erzählt. Und ich bin da auch neugierig drauf, was da passiert. Also das hat man auf jeden Fall geschafft. Ist vielleicht jetzt nicht ganz, ganz weit oben. Also ganz weit oben steht bei mir gerade MJF gegen CM Punk. Dann kommt erstmal eine ganze Zeit lang nix. Und dann hat mich, glaube ich, auch Jericho und Kingston mehr abgeholt. Aber ich würde sagen, danach, rein von der Story her, bin ich dann schon bei Moxley gegen Danielson, was so meine Erwartungshaltung angeht. Deswegen freue ich mich da drauf und erwarte, dass wir hier vor allen Dingen eine Story-Fortsetzung bekommen und ein ultra hartes Match, wo die beiden sich einfach, ja, da wird der Kopf eingetreten und da wird auch ordentlich ausgeteilt. Also darauf können wir, glaube ich, rechnen. Aber David, wer gewinnt denn jetzt hier?
Ja, Danielson.
Okay. Kai.
Gehe ich auch von aus.
Okay. Ich sag Moxley. So, und dann kommen wir zu den beiden letzten Matches.
Oh, das wird ja so übel, ey.
Und kommen zum Dog-Collar-Match um, ja, gar nichts eigentlich, um den Sieg zwischen CM Punk und MJF. Und ich könnte das jetzt alles noch mal so Revue passieren lassen, was da passiert ist. Aber ich finde, das ist so eine geile Fehde zwischen den beiden, die sich so hochgeschaukelt hat und die jetzt auch noch zuletzt so einen Twist genommen hat, wo dann MJF aus seiner Vergangenheit erzählt, auf einmal so fast schon, ja, ein, also jemand gewesen ist, der dein Mitleid verdient gehabt hatte, ne, wo du plötzlich erkannt hast, so, ach, deswegen ist er so geworden und dann jetzt diese Woche dann der endgültige Turn dann auf diesem Twist, wo ja, die beiden sich umarmen und CM Punk sich auch fragt, so, ey, bin ich jetzt hier eigentlich der Böse? Ey,
das war so gut, ne?
Und dann, natürlich gab es dann den Cheap Shot, es gab den Tritt in die Nüsse von CM Punk, es gab den Ring und die Attacke, es gab Blut, es gab das Dog Collar, es gab Würgen, es gab einen CM Punk, der aussieht, als wenn er gleich, ich muss leider so sagen, verrecken würde. Das waren unglaublich grafische Bilder, wie man so schön sagt, also sehr brutale Bilder, die wir da gesehen haben. Aber ich muss David fragen, Kai, es tut mir leid, ich muss David zuerst fragen.
Weil ja, richtig so, genau so muss es sein.
Ey, ich gehe einfach schlafen.
Weißt du, die Rangordnung ist festgelegt hier.
Ich hasse David.
Nein, aber ich habe heute wirklich bei diesen Bildern, als ich mir das angeschaut habe, ich habe da wirklich sofort an David gedacht. So, das ist deine Art von Storytelling eigentlich.
Ja, das ist die Story schlechthin der letzten Monate. Das ist einfach fantastisch. Ich erinnere noch gern an Kai Skeptik damals, wo er sagte, ja, CM Punk ist irgendwie, der hängt in der Luft, ist so langweilig, wo wir dann sagten, ja, komm, als nächstes, der muss MJF kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob MJF der richtige Gegner ist. Guck dir mal diese Storyline an, dann holy fucking shit, ist das gut gemacht.
Ich habe immer noch gesagt, dass es im Ring nicht der richtige Gegner ist.
Der ist auch im Ring der richtige Gegner. Wart's ab, ja. Das ist einfach, was die hier machen, ist alles richtig und das ist auch vor allen Dingen, da muss man mal einfach mal sagen, es ist abseits vom Wrestling-Standard. Das ist keine 0-15-Story. Theoretisch, ja, du hast halt am Ende jetzt noch mal diesen, kein Heel-Turn, sondern halt einfach diese Entlarvung gehabt, aber CM Punk wurde ja auch nicht als dumm dargestellt. Der war wirklich immer so skeptisch, na, ich traue dem trotzdem nicht. Die Geschichte, die dahinter ist mit Bully-mäßig, der ist richtig gut. Vor allen Dingen auch noch, zeigt ja bei MJF, er hätte ja auch einfach nur nochmal sein böses Gesicht zeigen können. Aber stattdessen hat er halt noch das T-Shirt an mit dem Foto drauf und du denkst so, ja, vielleicht gibt's ja wirklich eine Motivation, warum der so geworden ist. Also es gibt halt einfach beiden Charakteren, auch CM Punk, wie er über sich gesprochen hat und so, das gibt beiden Charakteren so eine coole Tiefe, die du im Wrestling halt nicht oft hast. Diese super erzählt haben, das Abschlussbild fantastisch. Und das Schöne ist, du kannst nicht vorhersagen, wer gewinnt. Und das ist einfach richtig, 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 richtig gut. Weil du kannst MJF wieder diesen großen Sieg geben Und du kannst sagen, nee, er scheitert dieses Mal und dann doch am Veteran. Aber irgendwie ist beides nicht falsch und beides nicht richtig. Aber die Geschichte, die packt dich emotional so sehr, dass ich als Wrestling-Fan, der immer auf Code-Reactions achtet, selber auch gerne laut ist mal vom Fernseher, bei der letzten MJF-Promo ganz ruhig war und bei der jetzigen CM Punk-Promo ganz ruhig war, aber das war positiv. Weil ich habe einfach zugehört und ich war halt drinnen eingezogen. Das Match wird, glaube ich, richtig gut, es wird brutal. Es wird vielleicht am Ende der Versuch eines Eingriffs geben. Vielleicht dann Rückbezug, anfangs Leitermatch, wo Wardlow doch hintergangen wird und dann eigentlich hier auch den Ring in den Ring werfen soll und es dann doch nicht macht. Wer weiß? Es ist alles möglich. Vielleicht stolpert MJF jetzt endlich mal über seine Arroganz. Ich fand im Übrigen fantastisch, das ist halt bildhaft und gerne übertrieben, aber bei MJF fand ich das Ende so cool, wo er einfach sagte von mir, ja, hier, ich bin nicht mehr so, sondern ich bin doch kein Bully, so, ich bin der Teufel persönlich.
Das war eine Anspielung übrigens auf CM Punks Heel-Turn bei Ring of Honor.
Ja, und das war super. Es passte doch einfach alles. Also das Ding ist einfach vom Storytelling super und ja, auch wenn Kai es anders sieht, ich gucke mir MJF im Ring richtig gerne an. Ich fand das erste Match von den beiden gut und so weiter. Das hier nehme ich mit. Einfach genießen. So, Kai, jetzt darfst du mal.
Ja.
Ich habe ja auch am Donnerstag letzte Woche, wo dann noch andere doofe Sachen passiert sind, deswegen hat David nicht so schnell AW geguckt, direkt geschrieben, wenn du Dynamite gesehen hast, weil ich ja nicht so Spoiler wie David und sag so, Dynamite, voll krass, MJF-Probe, unbedingt gucken. Sondern ich habe dann geschrieben, weil ich schlau bin, wenn du Dynamite gesehen hast, schreib mir bitte. Weil es ging mir wirklich um diese Promo, ne? Also das hat man ja auch auf dem Discord gemerkt. Ich habe auch überall gesagt, in jedem Podcast so, das muss man gucken. Und dann auch, als ich mit Mella und Chris war es, glaube ich, gelabert habe bei No Holds Barred, meine ich ja auch, das ist einer der besten, also dieses MJF-Ding, einer der besten Promos der letzten 10 Jahre. Also das war so krass, weil als dann David das auch gesehen hat, haben wir auch drüber geschrieben, wo wir halt meinten, du hast noch am Anfang gemerkt, dieses typische MJF-Promo-Gedingens, wo alle dazwischen labern und sagen, ja komm, Hals, Maul, Arschloch, so diese typischen MJF-Chants, die er immer kriegt, ne? Und wie irgendwann die Crowd immer ruhiger und ruhiger und ruhiger wurde und alle irgendwann nur noch zugehört haben. Und das Geile daran, das klang ja wirklich so Joker-esque nach einer Bösewicht-Origin-Story. Und das mochte ich irgendwie, dass du sagst, ah, okay, deswegen ist der so geworden. Deswegen ist das so ein Typ. Und wo dann auch alle gedacht haben, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Weil ich war super gespannt auf die Folge Dynamite. Dass man erst dachte, ja, er sagte alles, nee, stimmt nicht so. Aber letztendlich ist es ja so geblieben, das, was er gesagt hat, stimmt. Ja. Aber er zieht daraus dann eben nicht diesen Respekt, sondern er zieht daraus seinen Hass. Und das finde ich ganz geil, dass es nicht dieses MJF-typische war, haha, ich habe euch alle verarscht, wie ihr mir glaubt, sondern er hat ja quasi durch seine Aktion gezeigt, alles, was ich gesagt habe, stimmt, nur dass ich mich nicht mit dir vertragen will, sondern ich habe schon Bock, dich umzubringen. Und das mag ich extrem gerne. Und auch die Punk-Promo, wo auch ein Punk selber gesagt hat, so, ja, ich weiß, wie das ist. So, guck mal, ich habe hier einen Typen, der Alkoholprobleme hatte, irgendwie so lange gedingens, dass er aus der Company geflogen ist. Grüße an Jeff Hardy. Ich habe einen Typen irgendwie in die Asche von seinem toten Manager da gewälzt. Grüße an Undertaker. Also solche Sachen. Also da waren so viele schöne Rückbezüge drin. Ich bin da extrem großer Fan von. Also ich habe ja immer gesagt, ich habe Bock auf Punk gegen MJF, weil es geile Promos sind. Ich persönlich war jetzt nicht super begeistert vom ersten Match, weil es mir zu lang war und teilweise zu langweilig. Ne? Aber gut, das ist ja einfach, was die Präferenzen sind natürlich. Hab hier aber auch Bock drauf. Und ich glaube, dass auch gerade diese letzten Szenen jetzt mit dem Dockerler, wo dann Punk da wortwörtlich fast aufgehängt wurde, dass das der Ton ist, der uns in diesem Match erwartet. Also das wird ein unfassbares Blutbad, glaube ich, zwischen beiden. Es ist super schwer hier zu sagen, wer gewinnt. Das liebe ich aber auch daran. Und hier gehe ich für diesen Eddie Kingston Weg. Ich habe super Bock, dass Punk das Ding gewinnt und MJF dann einfach noch abgefuckter ist.
Ich glaube auch, dass CM Punk hier gewinnen wird. Also nach der dem letzten Mal, glaube ich, wird er hier den Sieg davontragen und dann wird es irgendwie eine Entscheidungsschlacht zwischen den beiden geben. Ansonsten, wir haben das letzte Dog-Collar-Match, was wir bei AEW gesehen haben, war ja unter anderem Brody Lee gegen Cody damals. Das war ja auch ein sehr, sehr brutales Match und war auch ein Match, was extrem hoch bewertet worden ist. Das hatten wir auch damals im Match of the Week. Und ich glaube, das Ding hier wird dran anschließen. Also, das wird sehr körperlich werden. Da wird hart mit der Kette gearbeitet werden. Da wird die Kette um, weiß nicht, das Bein gewickelt werden und dann wird damit gekickt zum Beispiel oder damit wird gewürgt oder eben hier so diesen Hangman, den wir da sehen. Es ist ja kein Strap-Match oder sonst irgendwas, wo du Ecken abschlagen musst, sondern wenn man dem alten Regelwerk folgt, ist es halt eben, also wie es bei Cody gegen Brody gewesen ist, da war es ein normales Match, was dann per Aufgabe bzw. Pin geendet ist.
Und was ich auch noch sehr mochte, muss ich sagen, wie diese Promos immer aufeinander aufgebaut haben.
Ja.
Also weil am Anfang hat man noch, also gerade diese Promo, wo dann CM Punk da im Ring stand und dieses Bild gezeigt hat, wo dann ja dieses Dog-Collar-Match angekündigt wurde, war so, ja, hier, für dich war das der größte Tag in deinem Leben und für mich war es Freitag. Und war so, boah, hat er nicht gesagt. So, krass, ne? Und dann dachte ich so, Mann, Punk, MJF komplett in die Tasche gesteckt. Und als dann MJF in der Woche danach das alles erklärt, dann meinte so, ja, aber für mich war das eben nicht ein Freitag, sondern wirklich der beste Tag in meinem Leben, dachte man so, ja, Punk, letzte Woche, schon arschig, was du da gesagt hast eigentlich. Also, wie sich das hochgeschaukelt hat, wirklich, das ist, also, das, ich kann da nur in höchsten Tönen sprechen, ich finde das grandios, ich liebe daran alles.
Ja, selbst ja. Die Nuance, dass du halt sagst, CM Punk erklärt ihn, hör mal, ich habe genauso einen Mist erlebt wie du, aber die Schlüsse, die ich draus zog, war halt einfach, dass ich an den, keine Ahnung, 11-Jährigen denke, der uns gerade zuguckt und dass ich dem Vorbild sein will und dem motivieren will und so weiter. Und im Grunde genommen, der Tenor ja ist, entscheidend ist, was man für Schlüsse daraus sieht, nicht was man gemacht hat. Ja. Und dass das halt unterschiedlich ist. Das ist einfach gut. Also das wird ein gutes Match. Das ist eine geile Fehde, aber das braucht noch einen anderen Höhepunkt, glaube ich. Und ich fände es halt cool, wenn bei diesem Pay-Per-View ein bisschen das Gebilde um MJF halt zerbricht, dass halt Wardlow da rausbricht. Dass er im Grunde genommen durch seine Entscheidung, diesen Weg, den er geht, eigentlich halt sich selber isoliert und sich selber im Wege steht.
Und wo wir gerade bei Details gewesen sind, auch jetzt bei der aktuellen Promo, achte mal drauf, welche Farben die Klamotten von beiden getragen
haben. Beide weiß.
Ja, und auch, dass MJF dann das Blut von CM Punk nimmt und dann auch wirklich gezielt quasi über das Bild von sich selber als kleiner Junge schmiert, ne, um das auch nochmal quasi zu entweihen und zu verunreinigen, ne, und nein, das war supergeile Fehde, total emotional aufgebaut, ungewöhnlich aufgebaut, mit den entsprechenden Schlenkern da drin. David, wer gewinnt denn jetzt hier das Ding?
Ich sag mal Punk, weil ich möchte halt bei MJF, dass das Match ein bisschen eine Entwicklung macht. Wie gesagt, er soll ein bisschen isoliert sein und dann soll es halt dieses allerletzte große Finale geben, was er dann gewinnt.
Okay. Kai?
Ich wollte gerade nochmal anmerken, dass ich es wirklich geisteskrank finde, dass MJF einfach 25 ist. Oh ja. Also, Mann, so viel habe ich nicht geschafft. Ich bin hier nur in so einem Podcast mit alten Leuten. Also,
ja gut, MJF ist mit dem Ring mit alten Leuten, ne?
Stimmt.
Ja. Aber die sind, glaube ich, ein bisschen fitter als wir.
Ich würde sagen, stimmt, wir sind ungefähr auf einer Ebene, MJF und ich. Ne, also, ich bin kein Fan davon, irgendwie Sachen lange zu strecken, aber ich sag das hier nur aus Fansicht, aus dummer, ich hab da Bock drauf Sicht. Ich hab keinen Bock, dass es vorbei ist. Also, das kann gern noch ein bisschen gehen. Ich würde auch nicht drüber nachdenken, oh, Double or Nothing 2 Monate. Mann, wie kann man das? Ist mir scheißegal. Ich finde einfach, dass es weitergeht. Wie gesagt, dass Punk hier gewinnt.
Ich möchte auch noch anmerken, dass MJF in seinen Promos sehr oft davon redet, dass er sich den World Title holt. Und ja, ich finde, allein deswegen macht es halt schon Sinn, dass du sagst, okay, das ist nicht das Ende der Fehde, sondern halt, das zieht sich noch zum nächsten Pay-Per-View. Da gibt es diesen großen Sieg von MJF und dann geht er auf Titeljagd.
Ja, also ich bin auch bei CM Punk hier. Aber ich habe da auch riesig Bock drauf und für mich ist es eigentlich auch das Match und die Fehde hier von AEW Revolution.
Absolut.
Und deswegen, bevor wir jetzt hier zum letzten Match kommen, muss ich erstmal fragen, wird das Match zwischen Hangman Adam Page und Adam Cole um die AEW World Championship, wird das der Main Event werden? Geht man hier einfach den traditionellen Weg und sagt, unser Champion führt den Pay-Per-View an? Oder sagt man, nee, wir gehen mit dem Match, was vielleicht den größten Hype und den größten Buzz kreiert hat, das ist CM Punk gegen MJF, ein Dog-Collar-Match, weil ich glaube, das wird schwierig sein, darauf zu folgen, auf das Match.
Ja, aber ich glaube, die werden es machen. Die werden es trotzdem versuchen. Weil die wissen, dass, egal wie die Story aufgebaut ist, dass Adam Page-Matches, die ballern irgendwann.
Ich Kai, muss sagen, dass es erstmal eine sehr, sehr gute Frage ist, meiner Meinung nach, weil ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Ja, aber ich sage, dass das AEW World Championship Match im Main Event stehen muss. Einfach, weil Adam Page momentan als Champion ein bisschen untergeht. Und ich finde, also, MJF gegen Punk fühlt sich wie ein Main Event an. Ne? Das ist scheißegal, was auf der Karte steht. Aber ich glaube gerade, Hangman braucht diesen Main-Event-Spot als letztes Match auf der Card, um da nochmal diese Bedeutung reinzupacken. Weil, ja, ich mag die Paarung Adam Page gegen Cole und da waren auch ein paar coole Sachen bei, so hin und her ein bisschen. Aber trotzdem auch so mit Lance Archer irgendwo in der Mitte der Card, ja, komm, hier, mach, ne? Wie da die Feder aufgebaut wurde und auf einmal war er irgendwie da und dann läuft er rum und ja, keine Ahnung. Ich glaube, der ist gerade so ein bisschen abhängig von diesem Main-Event-Spot.
Okay. Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ja, also für mich fühlt sich der Main-Event ja auch nicht so groß an, wie ich mir das erhofft hätte. Und ehrlich gesagt, ist das eines der Matches die auf der Karte, die mich am wenigsten interessieren. Und ich finde, man hat mit Adam Page nicht wirklich viel richtig gemacht auf dem Weg. Auch wenn das Match gegen Lance Archer wieder erwartend extrem gut gewesen ist.
Typisches Face-Problem, ne?
Nee, noch nicht mal. Das war einfach nur, Lance Archer hat einfach die Luft rausgenommen, beziehungsweise hat einfach Zeit genommen. Und das hast du halt jetzt gemerkt. Ich meine, wie lang geht jetzt die Fehde zwischen Adam Page und Adam Cole?
Das ist 3 Wochen oder ja, 4 Wochen?
Das
oder
ist so? Einfach viel zu kurz. Und mein, als langjähriger AEW-Gucker, kann man ja stolz sagen.
Veteran.
Die Adam Page-Sachen funktionieren richtig gut, wenn man denen auch Zeit gibt. Und hier ist einfach gar keine Zeit. Ich meine, selbst Adam Cole funktioniert bei mir jetzt gerade nicht als Titelanwärter, ja, weil einfach es ist zu wenig Zeit. Das, man hat einfach nicht genug Zeit gehabt, da was aufzubauen als Geschichte. Dabei ist so viel möglich und beide können ja auch Geschichten erzählen. Aber gerade durch Lance Archer, diesen Zeitblock hätte man den genutzt, um die Geschichte ja weiterzuspinnen. Glaube ich, würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ey, das wird richtig, richtig gut, ich bin so heiß drauf, das fühlt sich groß an.
Also ich hab da auch trotzdem Bock drauf, ne? Aber,
ja, aber so gefühlt ist man am Anfang des Storytellings. Man ist noch gar nicht in diesem Bereich, dass man sagt, jo, jetzt kommt's zur Konfrontation, sondern eigentlich bist du jetzt in dem Bereich, wo du sagst, jetzt baut sich gerade die Fehde auf.
Ja. So, oder? Ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass gerade dieses Schlusssegment, was wir hier gehabt haben, wo dann eben Red Dragon eingegriffen haben und Adam Page da ans Top Rope gebunden haben und immer wieder dieses Andeuten der Buckshot Lariat vorher da gewesen ist und nach dem Motto, das ist die Waffe, wenn die durchgeht, dann ist es vorbei, aber bis jetzt ist es nicht durchgegangen, deswegen hat Adam Cole hier noch den Vorteil. Und dann auch dieses Festbinden an den Seilen, die Superkicks und so, das hat sich für mich alles ein bisschen gerusht angefühlt. Da bin ich bei euch, also bei dem, was gerade David gesagt hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch finde, dass Adam Cole gerade eigentlich in einem anderen, viel interessanteren Programm drinsteckt. Das ist nämlich die Sache mit den Young Bucks und Red Dragon. Ich finde, dass man hat das Gefühl, dass Adam Page hier so der blieb quasi übrig und dann hat man den irgendwie damit reingeworfen, weil Adam Cole halt jemand ist, der nach dem Gold geht. Funktioniert für mich nicht. Also ich finde beide Charaktere hier langweilig. Ich finde den Aufbau der Story, finde ich, für AEW-Verhältnisse gerusht und auch nicht besonders originell. Man hat auch, finde ich, aus der Vergangenheit der beiden nicht genug gemacht. Das hätte man noch viel, viel stärker hervorheben können, dass du eben gerade das, was David gerade gesagt hat, die emotionale Komponente viel stärker drin hast. Wird das ein gutes Match werden? Ja, klar. Aber die müssen mich erstmal, im Gegensatz zu Punk, MJF oder Chris Jericho und Eddie Kingston, die müssen mich erstmal reinholen in das Match, Kai. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung hier werden.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei, ne? Also, weil das die beiden mögen, ich glaube, das liegt auf der Hand. Das sind coole Typen, mag ich. Aber ja, ist auch wie David sagt, gerade so ein Hangman, der kommt natürlich selber die Emotionen. Also, dann sagst du, Mann, komm, jetzt kämpf dich da durch, mach es, hol es. Ich bleibe trotzdem bei meiner Aussage von vorhin, es ist immer schwieriger, einen Face-Champion zu booken. Also, klar, der hatte sein Programm gegen Brian, das war auch ganz cool. Natürlich, aber es ist immer, also ein Face ist immer ein geilerer Verfolger als Champion. Also im Normalfall, weil es einfacher ist. Ne?
Darf ich da mal kurz reingrätschen?
Klar.
Weil ich finde, gerade bei Adam Page hast du nämlich genau eine Sache, die den Unterschied macht. Bei ihm geht es so leicht, ihn als Babyface funktionieren zu lassen. Und wenn du dann noch jemanden hast mit Adam Cole, der ihn halt gut kennt, baue auf die Selbstzweifel. Bau drauf auf, dass Adam Page Selbstzweifel hat, dass er zum Beispiel, wie halt, eigentlich fing es ja richtig an von der Story, dass halt Adam Cole sagt von wegen, ja, was ist denn mit deinen alten Freunden, was ist denn hier mit Dark Order? Auf einmal spielen sie keine Rolle mehr. Bau das auf und bau das aus vor allen Dingen und es funktioniert. Da funktioniert dieser Face Adam Page so gut, sobald du diese Zweifel hast, weil jeder Fan kennt das, kennt diese große Story, diesen Charakter, bau drauf auf, aber dafür brauchst du Zeit. Und das ist das Einzige, was fehlt. Also, dass er Babyface ist und uninteressant deswegen. Ich sehe da gar kein Problem, weil du halt ein ausnahmsweise Babyface hast, was halt nicht Superheld ist, sondern einfach was so viele Probleme im Hintergrund hat. Und gerade diese persönliche Beziehung, ey, wir kennen uns ewig, boah, bau da Sachen aus dem Real Life ein und so weiter. Und dann bau darauf auf, dass Adam Page wieder diesen Fehler macht von damals, dass er sich selber vielleicht isoliert, dass er wieder unsicher wird und dadurch vielleicht Freunde im Stich lässt oder irgendwas vergrault oder sonst was und sich wieder alleine fühlt und vielleicht doch hin und her gerissen. Da geht so viel, aber man hat halt nicht die Zeit dafür.
Mir ging es aber auch darum, dass es sich so ein bisschen angefühlt hat in den letzten Wochen, als hätte aber auch so das Crowd-Interesse nachgelassen, wenn so Woche für Woche ein Hangman rausgekommen ist.
Ja, weil die Geschichte halt scheiße ist. Du hast halt Lance Archer, der halt einfach rauskam, einfach so. Der kam halt raus. So, dann hast du den halt mehrere Wochen lang. Was willst du denn da emotional involviert sein, wo du weißt, der gewinnt das Ding eh nicht und du hast keinen Bezug zu seinem Gegner. Du brauchst ja diesen, bei Adam Page, finde ich, brauchst du diesen persönlichen Bezug und der ist ja da. Ich glaube, jeder Fan nimmt das doch mit Kusshand, sobald irgendwas kommt, sei es, du kannst es ja theoretisch mal machen, hier ist Fantasy-Booking, lass es so hinkriegen, dass Adam Cole Adam Page so durcheinander bringt, dass du dann irgendwann Backstage siehst, wie der einen Whisky trinkt. Jeder Fan ist in dem Moment sowas von drin, denkt einfach nur so, nein, bitte nicht, mach es nicht. Das geht auf Knopfdruck. Aber das zündest du halt gerade gar nicht, weil du halt einfach Lance Archer reinsteuerst, der gar keinen Sinn ergeben hat, und jetzt Adam Cole, der halt eine 3-Wochen-Feder hat.
Ich glaube, David hasst Lance Archer.
Nee, ich mag den total, aber es macht einfach keinen Sinn. Ja, aber
ja, ich
weißt du, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Aber die Frage ist jetzt ja auch, Kai, was erwartest du denn hier vom Match?
Ein gutes Match. Ein echt gutes Match mit schöner Spannung drin. Und ich glaube auch, dass sie es hier schaffen, diesen Moment zu kreieren, dass man sagt, fuck, was ist, wenn Hangman hier verliert? Ich glaube, dass sie das gut hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie sie es eingriffsmäßig lösen, ob Red Dragon da kommt, was macht. Also, kann ja auch sein, Red Dragon kommt, da haben dann aber eben vorher im Tag-Team-Match die Young Bucks irgendwie genervt und dann kommen dann die Young Bucks und machen dann in Anführungsstrichen den Save für Hangman, aber eigentlich nur, weil sie Red Dragon vermoppen wollen und also was kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht aber auch, dass gar keiner rauskommt, mal schauen. Also, ich sehe hier auf jeden Fall ein knappes Ding, was dann aber trotzdem Hangman gewinnt. Und bin aber auch bei David, dass man, weil man hat diese Ansätze gesehen, gerade der Anfang, den fand ich auch sehr gut mit diesem, ja, hier, wo, du redest doch von deinen Freunden, den Young Bucks, du hast seit einem Jahr dich heute immer abgehangen, so, wo sind das deine Freunde? Dass man damit viel mehr machen kann. Und deswegen hoffe ich auch, dass man da noch ein bisschen tiefer geht. Problem ist aber auch, wie Olaf schon gesagt hat, eigentlich steckt Cole gerade in einer geileren Fehde. Deswegen bin ich da so ein bisschen zweigeteilt. Also Hangman verteidigt hier und da bin ich mal gespannt, ob die Fehde weitergeht oder nicht.
Ja, das war die Vorhersage von Kai. David, was ist denn dein Tipp?
Ja, so schlecht der Aufbau ist. Ich meine, Kai sagt das ja richtig. Adam Cole ist eigentlich in einer interessanteren Fehde, aber ich sehe da keinen Widerspruch. Also ich erwarte ein gutes Match. Ich erwarte auch ein Match, was Adam Page Matches, ich mag die einfach, weil die es jedes Mal schaffen, dass ich irgendwann drin bin und mit ihm mitfieber. Und das wird hier auch so der Fall sein. Dass irgendwann dieser Moment kommt, von wegen, oh, die werden doch nicht machen. Oder geben sie doch den Titel ab. Und dann aber doch diesen Kämpfer Adam Page, der sich doch gegenhält. Das wird funktionieren. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Match, auch wenn der Aufbau nicht gut ist. Und ich erwarte, ich hoffe. Also ich erwarte eh einen Eingriff von Red Dragon, aber ich hoffe, dass dann die Young Bucks auch eingreifen. Mein Adam Page hatte ja auch ihnen, Anführungszeichen, mal kurz geholfen in der 3-Wochen-Fehde. Oder wollte sie zumindest retten. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen so die alten freundschaftlichen Bande ein bisschen ins Spiel bringt. Und im Idealfall, wie gesagt, ihr habt ja gesagt, da ist diese Story, man kann es ja auch so machen, dass Adam Page am Ende der Verlierer aus dieser Fehde seiner beiden Teams, mit denen er befreundet ist, wird und quasi isoliert ist. Und dann halt das zweite Match von Adam Page gegen Adam Cole ohne Eingriff ist, weil er halt einfach gerade keinen mehr hinter sich hat. Und Adam Page dann auch alleine. Mal gucken. Ich denke, Adam Page wird gewinnen und ich hoffe einfach, dass man irgendwie einen Bezug zu Young Bucks und Red Dragon einbaut und dass dann danach die wirklich diese, Olaf hat gesagt, habe keine Geduld, ne, dann hast du wirklich Zeit bis zum nächsten Pay-Per-View und dann mach eine richtige Story hin.
So ähnlich sehe ich das hier auch. Also ich rechne auch fest mit der Titelverteidigung, ich rechne aber auch mit einer Menge Overbooking. Ihr habt es im Endeffekt gerade schon sehr gut zusammengefasst, also da haben wir sehr gleiche Eindrücke, was man hier machen wird. Freue mich aber trotzdem auf das Match, weil das sind zwei, die können es, das sind zwei tolle Techniker, die können eine gute Geschichte erzählen. Dass das Match mich irgendwie abholt, da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht zu viel wird. Also wir haben es auch in der Vergangenheit bei Adam Cole Matches gesehen im Main Event, dass man da vielleicht ein paar zu viele Panama Sunrises ausgepackt hat, ein paar zu viele Superkicks. Bin gespannt, ob man da so diesen Balancegrad schafft, aber Titelverteidigung für Adam Page und dann vielleicht auch eine Fortführung der ganzen Geschichte, die sollte drin sein. Ja, wir sind durch mit der Preview und ich muss natürlich jetzt die Frage stellen, die ich am Anfang hier versäumt habe zu stellen. Kai, dein Hype-Level, ist das jetzt ein bisschen größer oder gleich?
Also, auch wenn ich natürlich sage, ah, das Match, schwierig, nicht so Bock drauf, ja, keine Ahnung was. Ey, ich bin so geisteskrank gehypt, ne? Also, ich habe so unfassbar Bock auf dieses Event. Also, allein hier Jericho Kingston. Ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen gespannt jetzt aufs Ladder-Match, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Natürlich das Triple-Threat-Match um die Tag-Team-Titles, da habe ich auch so hart Bock drauf. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel Bock auf eine Fehde und auf ein Match hatte wie MJF gegen Punk. Also das ist wirklich also ich habe es ja auch gemacht wie David, ich habe mir den Montag Urlaub genommen und sobald der Wecker schellt, werde ich aus dem Bett springen, was sonst nicht meine Stärke ist. Zack, bumm, sie mir Frühstück machen und sofort vor den TV hauen und Revolution gucken. Ich habe so doll Bock.
David, du singst erstmal eine Runde in Unterhosen, habe ich gehört.
Warum sollte ich Unterhosen tragen? Mich sieht doch gar keiner. ich sag mal Hype Train, wup, wup. Meine Frau und ich haben eine einfache Tradition jetzt gerade bei AEW Pay-Per-Views. Vorher, es kommt immer diese Einblendung von wegen welche Matches. Dann siehst du mal eine Grafik, danach kommt die nächste und wir sagen dann immer zeitgleich, entweder von wegen wird gut oder auch nö. Und wenn bei dieser Card eigentlich fast nur wird gut kommt und danach wird gut, dann wird gut, wird gut, wird gut, ja, da ist der Hype Train halt da. Also ich habe richtig, richtig Bock. Egal, wir haben ja gesagt, viele Matches haben jetzt keine super Storyline. Andere haben dafür fantastische Storylines. Aber selbst die, wo du sagst, Story ist nicht so gut, hast du trotzdem das Gefühl, ich glaube, das Match wird richtig gut. Ich meine, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, nehme ich mit. Also ich mach's wie Kai. Ich werde aufstehen. Allerdings habe ich damit kein Problem. Ich werde nicht frühstücken. Ich werde nackig da sitzen und Revolution gucken.
Ja, damit frühstückt nur 5 Kippen.
Die guten Morgenkippe. Erstmal Raucherhusten morgens. Olf, was ist denn bei dir? Also,
mir geht es ganz genauso. Ich freue mich auch sehr auf Revolution, aber bei mir schwebt wirklich Punk gegen MJF über allem. Das ist das Match, was für mich der Verkäufer von diesem ganzen Event ist. Ja. Da habe ich unglaublich viel Lust drauf. Die ganze Story, die hat mich wirklich abgeholt. Genauso auch wie Jericho gegen Eddie Kingston. Ich hätte nie gesagt, dass das für mich so funktionieren könnte.
Ja, auch nicht.
Tut's aber. Aber da, ich glaube, das wird ein langer Kampfabend oder ein Kampfmorgen, je nachdem, wann man schaut. Aber ich freue mich da sehr, sehr drauf und bin total gespannt, was man da jetzt raushauen wird und ob man dann auch den großen Storylines dann auch entsprechende Taten folgen lässt und ob vielleicht auch ein paar Überraschungen noch dabei sind. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Herr Cesaro dabei dazu oder man weiß es nicht.
Wir werden es sehen.
Hey, hallo, es ist kein Pay-Per-View ohne Überraschung.
Stimmt.
Das stimmt, aber die Karte ist wirklich so gut, dass man das gar nicht braucht. Ich spekuliere auch gerade gar nicht, sondern einfach nur, ich habe Bock auf diese Karte.
Das stimmt.
Wir werden sehen. Ansonsten, hier geht's dann im Programm natürlich weiter. Erstmal mit dem Wochenend-Podcast. Da haben wir die besten und schlechtesten Momente, Matches und Fäden der New World Order. Es geht zurück in den Monday Night War und wir widmen uns da ja der Geschichte der NWO. Das machen David, Shaggy und ich. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann die Review zu AEW Revolution. Die nehmen wir auch zeitnah auf. Ihr habt es gehört, die beiden Jungs hier, die haben sich schon freigenommen. Ich werde gucken, dass ich entsprechend auch schnell mit dem Schauen hinterherkomme, dass ihr möglichst flott dann auch den Review-Podcast hier im Feed habt. Und gerade auch, damit wir solche Sachen machen können, wie zum Beispiel Kai und ich, die einfach mal hier mittags quasi unsere Arbeit unterbrochen haben, um dann eben die Breaking-News-Videos zu machen. Dafür brauchen wir auch eure Unterstützung. Also schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Es ist der Anfang des Monats, da lohnt sich das besonders. Könnt ihr einmal zahlen, den ganzen Monat hören. Über 500 Podcasts mittlerweile, was auch schon unfassbar crazy ist. Also wir haben offensichtlich zu viel Zeit oder keine anderen Hobbys oder so, ich weiß es nicht.
Zweiteres.
Aber wenn ihr uns da, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, dann tut das gerne. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, viel Spaß bei Revolution, viel Spaß bei unserem weiteren Programm und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.